Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, bei mir wie immer der wunderbar, gnadenlos gut aussehende, kompetente und überaus eloquente Daniel. Daniel, wie geht's dir?
Wie ich gerade schon sagte, ich bin todmüde und ich glaube, du wirst mich komplett veräppeln. Das alles, was du beschrieben hast, kann jetzt nicht passen. Weder kann ich kognitiv jetzt mithalten, um eloquent zu sein. Noch bin ich wahrscheinlich schlagfertig um diese Uhrzeit. Noch sehe ich jetzt gut aus. Ich bin eher so im Zombie-Mode. Aber das passt ja irgendwie auch gut wieder zu Blutrausch. Von daher passt das alles. Alles perfekto mundo.
Das Gute ist ja, dass nur ich dich sehe. Deswegen können die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht überprüfen, ob das mit dem gnadenlos attraktiv dann auch stimmt oder ob ich das einfach nur so ins Feld werfe.
Dann muss ich das Instagram Live Reel jetzt leider stoppen.
Ja, es ist schade, dass du heute so ein bisschen platt bist. Wir sind wieder so ein bisschen in so einem späten Aufnahmerhythmus. Das ging diese Woche nicht anders. Wir hatten uns für diese Folge ja einiges vorgenommen, dass die Rückkehr des Was-wäre-wenns. Es gab die Woche so ein Q&A, das ich so ein bisschen mitnehmen wollte in die Folge. Der Track der Woche und vielleicht auch One Love, Dislike, keine Ahnung. Plus natürlich den Fall. Naja, vielleicht straffen wir das einfach ein bisschen, vielleicht nehmen wir das Q&A in die nächste Folge, wobei ich auch jetzt direkt schon mal ankündigen muss, Daniel wird die nächsten 2 Wochen nicht zur Verfügung stehen für Blutrausch. Es gibt also 2 Wochen keinen Daniel hier zu hören. Der hat privat sehr, sehr viel um die Ohren und kann das überhaupt nicht einrichten. Er wird würdig vertreten werden im Rahmen der Möglichkeiten, aber ja, nur, dass ihr euch darauf einstellen könnt, 2 Wochen diese wunderschöne Stimme nicht an diesem Kanal zu hören.
Fabian, weißt du, dass es unhöflich ist, über Personen im gleichen Raum in der dritten Person zu sprechen?
Ja, aber ich musste das ja irgendwie für die Menschen da draußen tun.
Hätte ich mit Ach und Krach auch noch hingekriegt. nein, also wie Fabian schon sagte, bei mir steht gerade beruflich extrem viel an und das ist eine Phase, wo unfassbar viel los ist. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass ich so einen kleinen 2-Wochen-Break einlege. Den merkt ihr aber gar nicht so richtig da draußen, weil wir uns in einer Woche live sehen. Da kommt nicht mein Klon, sondern da mach ich dann auch live so richtig mit. Und genau, und da gibt es ja noch eine Radiofolge. Also irgendwie merkt ihr das gar nicht so richtig im Hörrhythmus.
Ja, genau, eine Radiofolge gibt es auch noch. Also ehe man sich versieht, ist der Daniel wieder da. Ich möchte kurz mit einer Zahl starten, die mich diese Woche ziemlich vom Hocker gehauen hat. Und ich möchte die einfach mal so in den Raum stellen, kurz 1-2 Worte dazu sagen. Und ich möchte das nämlich andiskutieren, weil ich da gerne eine Community-Meinung zu hätte. Und dann habt ihr irgendwie ja bis zur nächsten Aufnahme Zeit, mir per PN oder in die Kommentare zur Folge eure Meinung und eure Sicht zu schreiben, weil ich da so ein bisschen hin und her gerissen bin und gerne euren Input hätte.
Also stopp, bevor du loslegst, muss ich kurz noch sagen, ich bin trotzdem dafür, dass wir heute knallhart durchziehen, weil irgendwie gehört sich das so grundsätzlich vor so einem Break und soweit die Füße tragen, sage ich dazu, ne?
Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch einen sehr, sehr coolen Fall mitgebracht. Ich glaube, da werden wir einiges spekulieren können. Auf jeden Fall, die angekündigte Zahl, über die ich sprechen wollte, ist 42%. Um 42% sind Angriffe in der Öffentlichkeit mit Messern im Vergleich zum Vorjahr in diesem Jahr bereits gestiegen. Man kann da gar nicht so einen richtigen Trend ablesen insgesamt, weil dieser Straftatbestand Messerangriffe in der Öffentlichkeit erst seit 4 oder 5 Jahren gesondert geführt wird. Vorher ist das so unter Körperverletzung, schwere Körperverletzung, versuchter Totschlag und so subsumiert worden. Und eigene Statistiken gibt es erst seit ein paar Jahren. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon dieses Jahr einen 42-prozentigen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. 3.300 Taten oder so. Und ich finde das alarmierend. Ich finde es krass, dass ja wirklich gefühlt alle paar Tage irgendwie was zu lesen ist. Erst heute, deswegen komme ich drauf, erst heute in unserer Heimatstadt, jetzt eben vor einigen Stunden, hat eine 32-jährige Frau, die offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, in einem Linienbus irgendwie auf 5 Leute eingestochen. Ob das jetzt random war, weiß man nicht. Man kennt die Hintergründe noch nicht. Und ich bin immer so ein bisschen, ja, zwiegespalten. Ne? Es gibt dann immer diesen Ansatz, Scholz hat jetzt irgendwie reingeworfen, dass das Waffengesetz verschärft werden soll. Und ich denke mir immer, Bruder, das wird nichts bringen. Ne? Weil es gibt schon bestimmte Gesetze, was für Messer man besitzen und tragen darf, und die Leute, die aber rausgehen, um die einzusetzen, die halten sich sowieso nicht an irgendwelche Gesetze. Also du schützt ja im Prinzip niemanden damit. Das ist ja nur Augenwischerei. Und ich würde einfach gerne wissen von der Community, wie seht ihr diese Thematik? Was glaubt ihr, kann man tun, um der Herr zu werden dieser Situation? Kann man realistisch überhaupt irgendwas tun? Wie seht ihr diese Vorstöße zur Gesetzesänderung? Haltet ihr da irgendwas von? Bin ich da vielleicht ignorant, dass ich denke, es wird nichts bringen? Bitte haut eure Meinungen raus. Ich bin super interessiert an der Diskussion zu diesem Thema.
Ja, da hast du mir so ein bisschen die Show gestohlen, muss ich sagen. Denn sorry. Genau, ist gar nicht schlimm. Also genau diese Info wollte ich dir nämlich heute sagen. Gerade deswegen, weil Solingen ja jetzt gerade mal irgendwie eine Woche her ist.
Jo.
Und man muss dazu sagen, beginnt mit dem Siegener Stadtfest sozusagen. Heute am allerersten Tag ist dieser Vorfall vor wenigen Stunden passiert. Und keine Ahnung, ich bin jetzt hier Luftlinie wenige Kilometer von dem Ort entfernt, wo es passiert ist. Und ich muss schon sagen, das ist schon irgendwie ein schlechtes Gefühl, ein sehr schlechtes Gefühl, weil man sich schon fragt, hey, was ist los jetzt gerade so, ne? Und wir machen heute Abend hier einen True Crime Podcast und das ist wie in den meisten Fällen immer mit sehr viel Distanz versehen, aber in so einem Fall dann irgendwie nicht. Und es fühlt sich ein bisschen seltsam an, jetzt über Kriminalfälle zu sprechen, wo man irgendwie weiß, dass jetzt gerade in unmittelbarer Nähe so ungefähr sowas passiert ist. Und zu deiner Frage, was das Waffengesetz betrifft, naja, also ich frage mich, ob das so sinnig ist, denn dann müsstest du ja schlicht und ergreifend auch Küchenmesser verbieten.
Ja, es geht ja um das Tragen. Es geht um das Tragen in der Öffentlichkeit. Also das Tragen von Messern mit einer bestimmten Klingenlänge oder mit feststehenden Klingen ist ja ohnehin verboten. Das Tragen von Einhändern, also die man mit einer Hand öffnen kann, oder Springmessern, Butterfly, die sind ja sowieso illegal. Also ich frage mich.
Ja, aber weißt du, das Ding ist doch jetzt so. Also wenn diese Messer, das Tragen dieser Messer illegal ist, dann muss man ja darauf spekulieren, dass dementsprechend Personen kontrolliert werden, beim Tragen solcher Waffen erwischt werden, damit man präventiv da irgendwie so eine Vorsichtsmaßnahme ergreifen
kann. Genau, das ist das Thema.
Und denen die Waffen abnehmen kann.
Ja.
Doch in der Regel muss man davon ausgehen, und deswegen meinte ich, es ist ja eigentlich egal, so ein, gut, dann habe ich das mit dem Gesetz nicht richtig gewusst, aber grundsätzlich kann sich ja jeder mit so einem Messer ausstatten, und wenn jemand zum Täter wird, dann ist es zu spät.
Das ist ja genau mein Thema, dass man das dann sehr, sehr engmaschig kontrollieren müsste, dass es diese Verbote, Trageverbote ohnehin schon gibt. Aber dass man damit ja keine Leute abschreckt, die vorhaben, was Illegales zu tun. Also es ist ja nicht so, weißt du, wenn du ohnehin schon vorhast, ein Messer mitzunehmen, um jemandem was anzutun, also schwere Körperverletzung oder gar Mord zu begehen, dann ist dir doch egal, ob du vorher eine Ordnungswidrigkeit begehst, indem du das Messer mitnimmst. Und ohnehin,
so sieht's aus.
Ohnehin, wenn du so einer perversen Arschloch-Ideologie folgst, wie das Stück Scheiße in Solingen, und gezielt einfach Menschen töten willst, so weil du einfach die ganze Gesellschaft, die ganze Bevölkerung ablehnst und das als so eine heilige Pflicht siehst, dann was sollen dich dann stärkere Waffengesetze abschrecken? Deswegen halt, wie gesagt, auch meine Frage an die Community, übersehe ich da was? Oder wie seht ihr das? Ich würde es gerne wissen. Und diese Nummer in Siegen heute geht mir persönlich relativ nah, weil ich in diesem Bus einfach super oft gefahren bin. Ich habe während des Studiums als Übersetzer bei so einer kleinen Maschinenbaufirma gearbeitet, und da habe ich immer diesen Bus genommen. Und später hatte ich mal einen, ja, kurzzeitig so einen Sozialarbeiterjob in einem anderen Kaff, und da habe ich diesen Bus auch immer genommen. Also ich kenne diese Strecke in- und auswendig, und das war so jahrelang wirklich mein Bus irgendwie, ne?
Naja, ich bin die ja auch eine Weile gefahren, als ich da irgendwie in den Semesterferien in der gleichen Firma auch mal gejobbt habe. Du hast mir den Job damals vermittelt, du weißt ja noch Bescheid. Und genau, ich kenne die Linie auch, und das ist halt schon irgendwie krass. Und also, weißt du, also das eine ist ja wirklich zu sagen, dass man sagt, okay, es ist jetzt hier in der Nähe passiert. Es passieren schreckliche Dinge. Die Sache mit Solingen habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, daher die Hintergründe nicht. Ich habe da jetzt eine Ahnung gehabt, eine Idee. Ich habe nur gehört, irgendwie, dass da so eine Abschiebung im Raum war, was auch immer. So, ne? Habe ich mich nicht beschäftigt, kann ich jetzt nicht zu sagen. Was ich nur sagen möchte, ist, dass es halt einen bitteren Beigeschmack gegeben hat. Und dass ich mir eigentlich die ganze Woche gedacht habe, ey, krass, die hatten auch irgendwie so ein Jubiläumsfest in Solingen, 650 Jahre oder sowas. Ja, genau. Und wir haben das in Siegen jetzt auch am Wochenende, nicht das, was passiert.
Ja.
Und wie ich mich jetzt hier irgendwie am Schreibtisch heute den ganzen Tag beschäftigt habe mit Dingen, die ich zu erledigen habe, mache ich dann halt irgendwie diese Nachricht auf und kriege die News rein und denke mir so, das kann doch nicht wahr sein jetzt hier, ne?
Ja, Solingen war ein Dschihadist, ursprünglich als geflüchteter Mensch hier nach Deutschland gekommen, Syrer, hat dann irgendwie kein Asyl bekommen, sollte wieder abgeschoben werden. Die Abschiebung ist irgendwie langfristig nicht vollzogen worden. Die Hintergründe kenne ich nicht. Und dann ist jetzt auch so ein Bekennervideo aufgetaucht vom IS. Der IS hat das irgendwie für sich proklamiert. Das machen die ja immer sehr gerne und sehr schnell. Man konnte aber anhand der Metadatenanalyse dieses Videos dann irgendwie auch nachweisen, dass das tatsächlich auch in Solingen aufgenommen wurde, auch relativ nah an dem Tatort.
Ach, okay.
Man geht also davon aus, dass das valide ist. Also die Person ist, entschuldige bitte, sehr, sehr stark verschleiert, sodass man die halt einfach nicht erkennen kann. Aber da schwört.
Aber ist es nicht der Täter?
Es wird wohl der Täter sein, ja. Also man kann es halt nicht erkennen. Okay. Und aber da diese Person schwört da halt dem IS, beziehungsweise dem Kalifen oder dem Emir, dem Chef des IS, Abu Bakr al-Baghdadi, falls der noch leben sollte, schwört dieser Person halt Treue und spricht davon, möglichst vielen Ungläubigen die Kehlen durchzuschneiden. Hat ja auch 3 Menschen getötet.
Schrecklich, einfach nur schrecklich. Ja, und jetzt halt das hier in Siegen, ne? Ich weiß auch nicht. Also ich muss sagen, das entsetzt mich schon ziemlich.
Es ist auch krass, wenn man so nah dran ist, ne? Ich war damals, als dieser Terroranschlag in Paris war, im Bataclan-Club, wo da auch damals auch Dschihadisten irgendwie auf so einem Konzert um sich geschossen haben und dann später in der Stadt. Ich war eine Woche vorher in Paris tatsächlich und das war dann halt auch, also es ist eine Woche, ne? Es ist nicht nah dran, man ist nicht in Gefahr, aber es ist einfach ein total schräges Gefühl, wenn du diese Bilder siehst und denkst so, scheiße, da bin ich vor einer Woche noch rumgelaufen, so, ne?
Also das ja, ist, das war, also Paris war für mich auch extrem krass, du weißt ja auch, ich habe da ja eine Weile studiert, ja, genau. Und einer der Anschläge war eben in der Rue Fontaine au Roi und das ist halt letztendlich eine Straße, in der ich gewohnt habe. Und das ist halt irgendwie krass, so, ne? Dann denkst du auch, ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich da schon wieder eine Weile weg, da gab es jetzt keine Gefahr für mich in dem Sinne, aber es ist trotzdem krass, ne, weil du da einfach tagtäglich hergelaufen bist irgendwie.
Ja.
Und, ja, ich weiß auch nicht.
Naja, wie auch immer, ich will da gerne.
Jetzt haben wir richtig miese Stimmung zum Einstieg. Ich war ja schon schlecht gelaunt und jetzt das.
Ja, ich musste dieses Thema einfach ansprechen, es hat mich bewegt, es hat mich schon seit Solingen bewegt, es bewegt mich eigentlich schon lange. Und ich wollte da jetzt einfach so ein bisschen die Community-Meinung zuhören. Aber wir switchen jetzt in den Fall und ich kann dir versprechen, dass der Fall zumindest kein Gemetzelfall werden wird, sondern ein rätselhafter Fall, ein Cold Case, ja. Ein Fall, über den wir rätseln können. Wir unternehmen eine kleine Zeitreise und natürlich auch eine Länderreise und wir sind in Spanien.
Hola, bevor wir jetzt so richtig Siesta machen, würde ich aber noch sagen, ich würde ganz gerne noch ein bisschen Liebe loswerden. Und zwar, wie ich ja finde, Fabian, haben wir ein saugeiles Intro. Ne? Ich liebe das, wenn es irgendwie losgeht und wenn es aufhört. Also ich mag das so zum Einstieg total, dann groovt man sich ein. Aber ich finde, wenn man irgendwie so einen Podcast-Oscar oder so ein Posca oder wie man es dann abkürzen sollte, für ein Intro vergeben sollte, dann geht er an Mike, Licht ins Dunkel. Also jedes Mal, wenn ich den höre, dann fange ich an zu zittern. Ich finde das so geil. Ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe sein Intro.
Die Intro-Mucke hat was von so einer 80er-Jahre-Krimi-Sendung. Das ist geil.
Das ist für mich einfach perfekt. Ich habe jetzt noch die neuesten Folgen gehört. Übrigens dringende Hörempfehlung. Einfach unfassbar gut. Und auch ein ganz schrecklicher Fall, also ein Cold Case. Wenn es denn einer ist, man weiß es halt nicht genau, ein verschwundenes Mädchen. Und unterm Strich weiß ich noch, wie wir bei ihm im Radiostudio waren und der hat ja dieses Intro live eingespielt und das ist so, also so muss ich das ungefähr fühlen beim Champions League Finale irgendwie einzulaufen. Also es ist wirklich sehr cool, also wie ich finde, versetzt das einen so direkt in eine coole Stimmung. Voll. Und hat gleichzeitig immer so dieses, wie soll man sagen, das ist so der Inbegriff von Professionalität für mich, wenn ich das höre und da freue ich mich immer tierisch drauf. Und gleichzeitig möchte ich auch noch Lob an die liebe Steffi von Mord und Totschlag loswerden, weil ich nämlich ihr neues Artdesign extrem cool finde, also diese Thumbnails ihrer Folgen auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also da hat man eher so einen visuellen Anreiz, der mich komplett flasht.
Ja, die feiere ich auch, weil die sowas von so 80er, 90er Jahre Hörspielkassetten haben oder so Retro-Hörspiel-Look.
Genau. Genau. Ne?
Das ja, finde ich auch sehr, sehr cool.
Sieht richtig gut aus.
Ja, definitiv. So, jetzt haben wir genug geschleimt und Liebe verteilt. Wir reisen nach Spanien.
Yes.
Wir machen nicht den so häufig angekündigten spanischen Fall. Und ich will kurz was dazu sagen. Ich finde zum einen diesen Running Gag ganz lustig, den so lange vor uns herzuschieben. Das sind jetzt, glaube ich, schon 50 Folgen tatsächlich, die wir den vor uns herschieben. Das ist ewig lange.
Das ist ja, also, ja, okay.
Das Ding ist halt auch so ein bisschen...
Wenn ich irgendwann mal Tupac machen sollte, erzähle ich dir ganz konkret, das ist aber noch ein bisschen Geheimnis von mir. Es gab ja neulich diese gehässige... diesen gehässigen Kommentar der Zuhörerin oder den Tipp an dich, da mal irgendwie nachzuhaken bei mir. Nein, also dann verrate ich dir, wie lange ich den schon vorhabe zu machen. Es sind nicht ganz 50 Folgen, aber also annähernd, also locker mindestens die Hälfte.
Ja, so zwei Q&A-Fragen greife ich hier direkt schon mal auf. Die eine war nämlich, wann präsentiert Daniel nochmal einen Fall? Und da habt ihr auch schon die Antwort bekommen, wenn er soweit ist. Er hat das schon länger vor, aber er tüftelt lange daran rum, weil er sehr perfektionistisch ist. Aber es liegt nicht daran, dass ich ihn unterdrücke und nicht präsentieren lasse, sondern er bereitet sich sehr, sehr ausgiebig vor. Und die zweite war, wenn ich nur noch eine einzige Podcast-Folge machen könnte, wäre es dann der angekündigte Spanien-Fall? Und nein, wäre es nicht. Weil das Ding ist, das ist zwar irgendwie ein spannender Fall, aber ich schiebe den natürlich nicht nur aus Spaß so lange vor mir her, sondern irgendwie will ich den immer machen, weil der interessante Punkte hat und ein Mysterium bietet. Aber auf der anderen Seite schiebe ich den halt auch auf, weil ich den nicht so hundertprozentig fühle. So, verstehst du, was ich meine? Ich komme da nicht so in den Flow, wenn ich mich darauf vorbereite. Und deswegen auf gar keinen Fall der letzte Fall, den ich machen würde, sondern dann würde ich mich mit einem Knall verabschieden und einen Fall machen, den ich übertrieben feiere.
Und das wäre?
Sage ich nicht. Also ich hab noch so einen auf der Kette, den habe ich auch schon ein, zwei Mal angesprochen. Den möchte ich zeitnah machen. Das ist so für mich einer meiner absoluten Lieblingsfälle und es ist ein Wunder, dass wir jetzt schon über 100 Folgen sind, ohne den bisher gemacht zu haben. Freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Heute allerdings ein Fall, den kenne ich noch gar nicht so lange. Ich habe den mal irgendwann im Stern gelesen tatsächlich und fand den unglaublich faszinierend. Und ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Wir reisen tatsächlich nach Spanien, wie gesagt, an die spanisch-französische Grenze.
So im Norden.
Genau, wir sind in Portbou. Portbou ist ein winziges Fischerdorf in den untersten Ausläufern der Pyrenäen, also wie gesagt, so Grenzdorf zu Frankreich. Hat mittlerweile so 1000 Einwohner. In der Zeit, von der wir heute sprechen, 1990, waren es noch 2000. Da war Portbou noch etwas bedeutender als heute. Es war immer schon eine relativ trostlose Stadt, Dorf, so rundherum relativ karg, felsig, Kakteen, alles. Aber damals war die Stadt oder das Dorf sehr wichtig, weil das einer der wichtigsten Grenzübergänge zwischen Spanien und Frankreich war. Also Portbou hat einen absolut überdimensionierten Bahnhof. Ich habe dir ein Foto geschickt, da sieht man im Hintergrund diese 1000 Gleisbetten und Gleislinien, diesen riesigen Bahnhof, der halt für so ein 2000 Einwohnerdorf vollkommen überdimensioniert ist, der ist größer als in unserer Heimatstadt, die ja 100.000 Einwohner zählt.
Oh ja.
Ja. Und das war wohl damals so, dass man da immer umsteigen musste, wenn man aus Frankreich nach Spanien gefahren ist oder aus Spanien nach Frankreich, das war Prä-EU-Zeiten, also es war schon die EU, aber es gab noch nicht so einheitliche Verkehrsrichtlinien und da hatten die Schienen in Spanien und in Frankreich unterschiedliche Breiten, sodass man da immer den Zug wechseln musste. Die Züge konnten nicht durchfahren.
Ah, okay.
Und irgendwann wurde dann eine Hauptlinie gebaut mit einheitlichem Schienenmaß, dass die Züge durchfahren konnten und schneller fahren konnten. Und dann hat Portbou einfach komplett an Wichtigkeit verloren und 1000 Leute sind weggezogen. Dieser Bahnhof ist quasi nicht mehr genutzt. Und ja, das ist dann so in den frühen 2000ern gekommen.
Wie schreibt sich jetzt die Stadt genau?
Port, P-O-R-T.
Ach, Port, okay.
Und dann
also Portbou auf Französisch.
Ja, das ist interessant.
Alles klar. Okay, also ich bin gerade bei ganz, ganz anderen Ergebnissen gelandet, weil ich da einen falschen Hörer hatte, was falsch verstanden habe. Aber trotzdem interessant, Portbou, ne, also der schöne Hafen oder so, ne? Also da ist die französische Nähe jetzt irgendwie schon, könnte ich mir jetzt mal so ein bisschen herleiten.
Ja, auf jeden Fall. Allerdings, ja, so richtig schön ist es da nicht. Und die Gegend insgesamt nennt sich die Rattenbucht. Also ist jetzt nicht unbedingt so, dass man da jetzt unbedingt an Urlaub denkt. Es ist auch jetzt nicht unbedingt ein Ort, der irgendwie Menschen von außerhalb anzieht. Es ist halt so ein Ding, wo ja Touristen auch nicht hängen geblieben sind. Vielleicht mal irgendwie so ein Tag, wenn die da ihren Zug wechseln mussten. Man sagt, dass in den 90ern öfter irgendwie Hippies an dieser Felsenküste am Strand gecampt haben. Aber es ist ein sehr, sehr unbedeutender Ort, der auch immer, wenn man darüber spricht, so eine gewisse Trostlosigkeit vermittelt. Es gibt da ein Naturphänomen, das nennt sich Tramontana. Das ist ein stetig blasender, kalter Gebirgswind, der aus den Pyrenäen in den Hafen runterzieht und von dem man sagt, dass er ja den Menschen so depressive Verstimmungen beschert, einfach weil dieser stetige Wind immer durch. Also es ist, glaube ich, ein relativ trostloses Pflaster.
Okay, es sieht auch sehr grau aus auf dem Bild. Der Bahnhof hat also wirklich so ein bisschen, auf diesem Bild, das ich hier sehe, so leichte Tschernobyl-Vibes, muss ich sagen. Also sieht zumindest sehr verkommen aus. Gut, das Bild ist jetzt hier von 1989, da wird dann hoffentlich was passiert sein, aber jetzt, wie du es so beschrieben hast, ne, muss ich auch sagen, kann ich das jetzt auch nachvollziehen. Ich habe da jetzt irgendwie einen Eindruck von der Stadt gewonnen.
Ja, aber so 1989, wir sind 1990, also dann wird es da so ungefähr aussehen wie auf den Bildern, die du gerade vor dir siehst. Wir gehen einfach mal in den Fall hinein. Wir haben jetzt also das Setting so ein bisschen vor uns, eine Küstenstadt an den unteren Pyrenäen-Ausläufern, die allerdings jetzt nicht irgendwie so spanisches Urlaubsflair vermittelt, sondern eher eine gewisse Trostlosigkeit und Verschlafenheit ausstrahlt. Mhm. Am 4.9.1990, es ist ein Dienstag, weil du solche Fragen ja immer besonders gerne stellst. Daniel kommt immer mit solchen Sachen um die Ecke. Was war das für ein Tag? Was für ein Luftdruck und welche Luftfeuchtigkeit hat geherrscht? Also ein Dienstag, der 4.9.1990.
Entschuldigung, ich muss ganz kurz, ich habe jetzt aber Port-Bourg gegenüber schon ein schlechtes Gewissen irgendwie, weil jetzt sehe ich schon wieder andere Bilder, die sehen irgendwie ganz nett aus.
Ja, im richtigen Licht sieht alles nett aus.
Entschuldigung, okay, es war ein Dienstag.
Es ist ein Dienstag und es ist ein ungewöhnlich sonniger Morgen, als eine Frau gegen 7:30 ihr Wohnhaus verlässt und sie blickt von der Wohnhaustür auf so einen kleinen Hügel, der ist unterhalb des Friedhofs von Port-Bourg. Dieser Hügel ist sehr, sehr karg, mit Kakteen bewachsen. Und da stehen so zwei, drei Pinien. Und an der höchsten dieser Pinien hängt ein Frauenkörper.
Das Bild hast du mir netterweise auch geschickt.
Dazu sage ich gleich noch was.
Hatten wir nicht eine Verabredung?
Bitte was?
Hatten wir nicht eine Verabredung, was solche Bilder betrifft?
Ja, das ist ja wirklich ein sehr zensiertes Bild. Ich habe mir ein zweites gespart, obwohl das, da muss ich gleich, ich muss es gleich relativ genau beschreiben, denn das ist sehr, sehr markant, egal.
Okay.
Man muss das jetzt so sehen, also diese Leiche oder diese hängende Frau ist im Prinzip aus ganz Port-Bourg zu sehen. Es gibt da so eine Strandpromenade und die führt auf diesen Hügel zu, der unterhalb des Friedhofs ist und das ist die höchste Pinie, die quasi das Dörflein überblickt und da hängt diese Frau. Mhm. 7:30 morgens wird sie von einer Anwohnerin gefunden, die ruft natürlich direkt die Polizei. Die Polizei taucht auf, macht ein erstes Tatortfoto. Weitere Fotos werden von einem 17-jährigen Jungen gemacht, der in Port-Bourg lebt. Und das sind dann auch die aussagekräftigeren Fotos. Der ist irgendwie fasziniert von dieser toten Frau, die da hängt, die ja so sein Alter zu haben scheint. Also ist sein erster Eindruck. Eine schöne Frau, die irgendwie wirkt, als ob sie schläft und die so ein bisschen sein Alter zu haben scheint. Dieser Anblick ist ein bisschen ja sakral fast schon. Die Frau hängt mit dem Körper frontal zu dieser Pinie, also ihr Gesicht, ihr Oberkörper ist Richtung des Baumes gerichtet. Mhm. Die Schlinge, sie hängt an einem sehr kurzen, dünnen Seil, ist so unterhalb ihres Kinns, dadurch wird ihr Kopf nach oben gedrückt.
Ja, also das vielleicht muss man dazu sagen, hängen heißt wirklich auch erhängend.
Genau.
Ne? Also,
genau.
Ja, genau.
Also ihr Kopf wird durch diese seltsame Knotenbindung unter dem Kinn nach oben gedrückt. Dass es fast aussieht, als ob sie in den Himmel blicken würde. Ihre Augen sind geschlossen, ihr Gesicht wirkt sehr neutral, also es hat keinen Ausdruck, es ist keine Furcht darauf, es ist einfach ein neutrales Gesicht. Es hat fast schon was Künstlerisches. Ich habe dieses Foto dir nicht geschickt, weil ich weiß, wie du zu solchen Bildern stehst, aber ich habe es gesehen.
Also es gibt, nur für mein Verständnis, also ein Bild, der das Gesicht dann auch, das Gesicht auch richtig zeigt.
Im Profil, ja.
Im Profil.
Und man sieht, dass, wie gesagt, ihr Gesicht so himmelwärts gewandt ist, dass ihre Augen geschlossen sind und dass einfach so ein ganz friedlicher, neutraler Ausdruck auf dem Gesicht liegt. Das hat wirklich fast was Künstlerisches, wenn es nicht so ein grausames Bild wäre, ein toter Mensch, das könnte man fast als Kunst sehen. Also diese Inszenierung der Leiche und ich habe mich immer gefragt, ob das so bewusst inszeniert war, auch dieser Blick gen Himmel, also durch diesen Knoten unterhalb des Kinns.
Also ich kann mir das irgendwie sehr gut vorstellen, nach wie vor will ich es auch aus Respektsgründen quasi auch nicht sehen, so, ne? Aber ich muss sagen, dass ich mir das gut vorstellen kann, auch, dass es eine gewisse Ästhetik im Grauen gibt sozusagen.
Ja.
Weißt du? Also im schrecklichen Moment. Und ich kann mir es daher ganz gut vorstellen, dass das halt irgendwie auch irgendwas fotografisch-ästhetisches oder sowas mit sich bringt. Man muss zu diesem Bild, was du mir jetzt hier geschickt hast, auch sagen, dass da scheinbar irgendwie was, also ein Laken oder sowas davor gehängt wurde, sodass man das Gesicht nicht sehen kann. Ich nehme an, dass das nachträglich platziert wurde.
Dazu komme ich gleich, weil das Bild gibt diesem Fall oder dieser unbekannten Toten ihren Namen für lange, lange Zeit. Also ihr Gesicht würdest du sowieso nicht sehen können. Das ist zu dem Baum gewandt. Also der Rücken hängt quasi hier auf diesem Polizeibild, das du hast, zum Fotografen hin.
Ja.
Aber ich beschreibe die Szenerie kurz weiter. Die junge Frau hängt dort ohne Schuhe. Sie ist barfuß. Die Schuhe stehen etwas abseits. Sie hat lockige, leicht lockige braune Haare, die sie offen trägt. Ein türkises Shirt, Jeans, so eine Art Latzhose. Trägt eine Casio-Uhr am rechten Handgelenk, die waren damals einfach super in den 90er Jahren.
Alter, das ist jetzt crazy, das ist jetzt wirklich beängstigend, du hast mich heute gefragt, Daniel, bring mal ein One Love mit.
Und es sind Casio-Uhren? Jetzt
was, es sind Casio-Uhren.
Alter, okay, crazy.
Ist das nicht, jetzt habe ich gerade Gänsehaut, wirklich, Leute, es zieht gerade meinem rechten Bein hoch bis in meinen Oberarm rechts und das finde ich jetzt wirklich beängstigend. Das ist so, ich habe doch mal, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder einen Exkurs reinbringen muss, ne? Aber ich habe doch mal über so kleine Zeichen mit dir gesprochen, irgendwann bei uns in der WG-Küche.
Ja.
Und manchmal redet man über Dinge, die sind so ein bisschen, das passiert beiläufig, hat aber das Gefühl, dass da ein Gewicht ist oder so und irgendwie passiert dann im Nachhinein irgendwas, was damit in Verbindung steht. Und sowas ist das jetzt gerade auch.
Manchmal,
krass.
Manchmal denkt man jahrelang nicht an einen Menschen, denkt dann auf einmal an ihn, spricht vielleicht von ihm und begegnet ihm kurz danach, so sechster Sinn.
Genau, ja, sowas, genau. Ja. Ich hoffe, das wird jetzt meine Beziehung zu Casio-Uhren nicht verändern, denn ich wollte eigentlich, also jetzt, das passt jetzt irgendwie, aber gut, ich muss es jetzt einfach loswerden, weil jetzt ist der Moment gekommen. Ich mag Casio-Uhren, ich mag ganz speziell alte Casio-Uhren und ich mag es, Casio-Uhren zu pimpen wieder. Also das ist so ein bisschen, da habe ich zwei linke Hände, aber ich versuche mich dran so und so ein kleines Hobby. Und von daher ist es jetzt, also du weißt es ja, Fabian, keine Ahnung, da ist jetzt mein kleines One Love für heute. Ich habe noch ein paar andere mit dabei, aber das ist jetzt krass.
Ja, es wird dein Verhältnis zu Casio nicht stören. Also sie, das ist nur eine Randnotiz. Sie hat diese Casio-Uhr. Sie ist, wie gesagt, barfuß und man findet sonst nichts bei ihr. Kein Geld, kein Ausweis, gar nichts. Die Polizisten gehen direkt davon aus, beim Auffinden der Leiche, dass es keine Spanierin ist. Sie ist eher so der nordische Typ vom Aussehen und sie hat Bein- und Achselhaare und die Polizisten sagen halt aus, dass das zu der Zeit bei einer Spanierin undenkbar wäre. Deswegen gehen die direkt davon aus, es muss eine Frau aus dem Ausland sein. Außerdem weisen später tatsächlich auch ihre Klamotten so ein bisschen darauf hin, denn die sind alle bei H&M gekauft und es gab zu dem Zeitpunkt in Spanien noch keine H&M-Filialen. Also das ist so ein bisschen, geht also auch in die Richtung, dass sie eher keine Spanierin war.
Ah ja, okay.
Die Polizei möchte jetzt einfach nur diese Leiche vor den Blicken der Bewohner abdecken und man hängt ein Leinentuch über die Leiche, so behelfsmäßig, während sie da noch hängt. Man hat sie noch nicht abgenommen. Und dieses Leinentuch weht in diesem leichten Küstenwind. Das ist das Foto, was du hast. Und weil es die Leute an so einen Brautschleier erinnert von einem Hochzeitskleid, hat sie dann direkt den Beinamen bekommen, La Novia de Porbo, also die Frau, die Geliebte, die Partnerin, die Frau von Porbo. Ja.
Das ist natürlich auch sehr schrecklich für die Familie, ne? Und die Angehörigen. Also finde ich, wenn so, es wird da ja eine Familie irgendwie geben, nehme ich jetzt mal an. Also, und
Ja, aber ja. Über lange, lange Jahre wird sie nur unter diesem Namen La Novia de Porbo bekannt sein. Ihre Identität wird sich erst sehr, sehr spät herausstellen.
Ja.
Man ruft nun den zuständigen Gerichtsmediziner an, Rogelio La Casa, und fordert den also an, dass er vorbeikommt und die Untersuchung vornimmt. Der ist in Figueres, das ist der Regierungsbezirk, also die zuständige Stadt für diesen Kreis.
Ja.
Figueres ist allerdings 40 Kilometer weit weg und die Strecke ist serpentinig, die ist sehr aufwendig zu fahren und er hatte da auch schon mal einen Unfall, als er da raus musste. Er mag die Strecke nicht. Er hatte auch an dem Tag schon einen Einsatz woanders und er muss den Sprit auch selber bezahlen. Er hat also gar keine Lust zu kommen. Er fährt also nicht dorthin. Er sagt also den Polizisten bitte, die sollen einfach die Leiche abhängen und zu ihm nach Figueres bringen. Er wird die da auf dem Friedhof untersuchen. Er geht aufgrund der Schilderung am Telefon von Selbstmord aus. Ja, da hat sich eine aufgehängt. Also man soll die noch nicht mal in die Gerichtsmedizin bringen. Er will gar keine Obduktion vornehmen. Er wird die nur auf dem Friedhof in Augenschein nehmen, dann die Leiche freigeben, dass man sie bestattet.
Mhm.
Er will noch nicht mal Tatortfotos haben.
Okay.
Also wird genau das passieren. Die Polizei hängt die Leiche ab, fährt sie nach Figueres und er begutachtet sie eben auf diesem Friedhof. Und auch er hält fest, nordischer Typ, sehr blass, breite Schultern, Hornhaut an den Fingern. Das deutet er, dass sie viel schreibt, dass sie Schülerin oder Studentin ist, also dass sie gewohnt ist, Stifte zu halten und mit Stiften zu schreiben.
Mhm.
Wie gesagt, auch er hält fest, offensichtlich keine Spanierin aufgrund der fehlenden Rasur. Er schreibt auf.
Okay, also das finde ich auch verrückt, dass das ein Arzt so feststellt.
Das war
also
zu der Zeit wohl undenkbar, dass spanische Frauen sich nicht Bein- und Achselhaare rasiert haben. Ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, nein, ich verstehe das für den Laien, ich verstehe das für die Polizisten oder so, dass sie im ersten Moment so das irgendwie als Kriterium heranziehen, weißt du, aber dass dann ein Arzt dieses Kriterium nimmt, das ist halt, finde ich, seltsam, weißt du. Da hätte ich halt einfach erwartet, dass der, keine Ahnung, weiß ich nicht, eine Haaranalyse macht oder, keine Ahnung, von mir aus auf andere optische Merkmale irgendwie zu sprechen kommt, aber nicht irgendwie auf eine Rasur, also eine Intimrasur.
Ja, er tut all das nicht, er nimmt keine Proben, es gibt keine Haarproben, es gibt keine Blutuntersuchung, man weiß also auch nicht, ob da vielleicht irgendwie, ob ihr irgendwas verabreicht wurde, ob sie irgendwas im Blut hatte. Es gibt überhaupt keine eingehende Untersuchung, es gibt nur eine optische Augenscheinnahme, die fördert zutage, dass sie an ihren Füßen keinen Staub hat, dass ihre Füße und Beine nicht zerkratzt sind, es gibt keine Kampfspuren, keine Kratzer an ihren Armen, keine Blessuren im Gesicht und so ist auch Dr. Lacassi der Meinung, freiwilliges Erhängen. Und irgendwie so ein bisschen haben wir hier einen Widerspruch, den er quasi auch benennt in seinem Obduktionsbericht, den er allerdings scheinbar gar nicht erkennt. Und zwar soll diese Frau es geschafft haben, sich an einem sehr kargen, kakteenbewachsenen Hang barfuß zu erhängen, ohne Staub an ihre Füße zu bekommen und ohne Kratzer an den Beinen zu haben.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also insbesondere mit dem Staub an den Füßen.
Das ist schon, ja, sehr, sehr deutlich, aber er, wie gesagt, sieht da trotzdem die Selbstmordtheorie. Es wird noch andere Sachen geben, die dagegen sprechen, dazu kommen wir im Laufe der Geschichte. Da kein Werther-Effekt gewünscht ist, wird in der Presse nicht über den Fall berichtet, um nicht irgendwie Nachahmer zu motivieren. Werther-Effekt geht natürlich zurück auf das Buch Die Leiden des jungen Werther, dessen Protagonist eben Werther am Ende Selbstmord begeht, der wird so von Weltschmerz getrieben und tötet sich am Ende. Und als dieses Buch damals erschien, haben viele junge Menschen, die es gelesen haben, auch Selbstmord begangen. Deswegen nennt man dieses Selbstmordbegehen, nachdem man von Selbstmorden liest, den Werther-Effekt. Und das ist tatsächlich messbar, wenn Zeitungen über Suizide berichten, Leute, die von Brücken springen, vor Züge springen, kann man tatsächlich oft Anstiege in der Selbstmordrate beobachten, kurz danach.
Das ist interessant.
Und um diesen Effekt eben nicht aufkommen zu lassen, berichtet die Presse eben nicht darüber. Das heißt aber auch, dass es keine gründliche Suche nach eben dieser Person gibt. Also es gibt keine Fotos, die gedruckt werden, um jetzt rauszufinden, wer ist das. Ne? Wie gesagt, keine gründliche Obduktion, keine Blutabnahme. Man geht einfach davon aus, es ist eine Touristin. Porbo ist kein Touristenort. Man fragt also diese zeltenden Hippies am Strand. Man fragt in Bars. Und man klopft auch die örtliche Rotlichtszene ab, ob da jemand die Person kennt, aber niemand kennt die Tote.
Okay, ja genau, das wollte ich nämlich fragen. Wie sieht es denn mit normalen Personalien aus? Hat sie irgendwas dabei gehabt? Wahrscheinlich nicht.
Wie gesagt, sie hat die Kleidung getragen, die ich beschrieben habe, die Schuhe, die auf dem Boden standen, die Casio-Uhr, ansonsten hatte sie nichts. Es gab keine Handtasche, kein Geldbeutel, kein Geld, kein Ausweis, okay. Nichts. Ja.
Man sollte ja meinen, dass gerade in so einem kleinen Dorf oder so einem kleinen Städtchen es auf jeden Fall aufgefallen wäre, wenn da irgendwelche Rucksack-Touris oder sowas umhergezogen wären. Also es sei denn, dass halt diese Personen, die da irgendwie am Strand gezeltet haben, so eine unbekannte Menge irgendwie abgebildet haben, wo keiner genau wusste, wer dazugehört. Aber es sind halt so wenige Einwohner, dass ich mir denken würde, okay, so eine Person fällt vielleicht auf.
Ja, sollte man meinen. Auch die Polizei hält diesen Knoten für sehr ungewöhnlich. Es ist kein typischer Henkersknoten, es ist eher ein Seemannsknoten, den man so von Hafenarbeiten, vom Segeln kennt und sehr professionell gebunden. Aber dennoch geht man davon aus, dass es Selbstmord war. Also auch denen kommt da erstmal nicht in den Kopf, dass es was anderes sein könnte. Und deswegen werden auch die nächsten Ermittlungen relativ schlampig geführt. Man fragt so ein bisschen die Leute, ob irgendwer was mitbekommen hat. Also die Leute, die jetzt da so als Schaulustige vor Ort sind, man geht gar nicht so zu den Anwohnern hin und fragt gezielt, man fragt nur so die Schaulustigen, keiner hat was mitbekommen, okay, cool. Mhm. Dann merkt man, dass 40 Meter weiter, also 40 Meter von diesem Baum entfernt, wo die junge Frau gehangen hat, ein VW-Bus und ein Zelt stehen. Mhm. Da findet man eine Gruppe junger Österreicher, 5 Männer und eine Frau, alle auch so um die 20 und befragt die sehr, sehr oberflächlich, die sagen, sie sind am Vorabend gekommen. Da man aber das Ganze, wie gesagt, für einen Selbstmord hält, macht man sich nicht mal die Mühe, einen Dolmetscher zu holen, sondern der Chefermittler von der Guardia Civil, der kann ein bisschen Deutsch, der hat mal kurzzeitig als Gastarbeiter in Deutschland gelebt und in gebrochenem Deutsch befragt er jetzt diese Menschen, ob die was mitbekommen haben, ob die Tote kennen. Die sagen, nö, wir sind gestern Nacht gekommen, haben noch kurz gechillt, sind dann pennen gegangen, haben nichts mitbekommen. Das ist dann für ihn auch okay. Es ist dann auch im Nachhinein super.
Entschuldigung, ganz kurz zum Verständnis. Das heißt also, sie sind in der Nacht gekommen, als das passiert ist. Sie wurde ja am Morgen gefunden.
Also die ist um 7:30 morgens gefunden worden und die Leute sind laut eigener Aussage so zwischen 1 und 2 Uhr nachts gekommen. Und weil es halt schon so spät war, haben die nur noch quasi sich pennfertig gemacht und dann sind sie schlafen gegangen.
Krass, ne? 40 Meter neben dem passiert sowas. Also gesetzt den Fall, dass es jetzt alles so ist und die nichts damit zu tun haben sollten und so, ich würde sofort das Zelt einpacken und losfahren. Ist ja wohl klar. Also, ne, also wie unheimlich ist das denn, bitte schön?
Ja. Die Polizei macht sich nicht mal die Mühe, Namen und Daten dieser Leute korrekt zu notieren, sodass die später auch sehr, sehr schwer nur aufzufinden sind, weil, wie gesagt, das ist ja Selbstmord laut deren Theorie. Also die Befragung, die muss komplett oberflächlich stattgefunden haben. Und die streiten halt ab, dass sie die Person kennen, die bleiben dann bei ihrer Geschichte, dass sie in der Nacht davor gekommen sind und wie gesagt, man befragt die auch gar nicht eingehender. Trotzdem wird dieser Senior Varela, der ermittelnde Kommissar, der die Befragung auch durchgeführt hat, später in einer True-Crime-Sendung in Spanien, Crimes heißt die, die hat den Fall dann irgendwann wieder so ein bisschen aufgerollt, da kommen wir noch zu. Er wird aber seine Arbeit verteidigen und wird sagen, ich sage ganz offen, es wurde alles perfekt abgewickelt. Also er ist da mit sich sehr zufrieden, mit sich und der Welt.
Ah ja, okay.
Das kann man allerdings auch ein bisschen anders sehen.
Ist das eigentlich dieser Pinienbaum? Also du hast mir ja ein Bild eines Baumes geschickt.
Genau,
das ist der. Das ist der, okay. Und der steht da heute noch so?
Der steht oder da noch,
Ist ja auch irgendwie auch düster, ne, daher zu gehen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, vor allem mit dieser Geschichte. Es hat so einen, sicherlich so einen morbiden Beigeschmack, diesen Baum zu sehen, ja.
Ja.
Einige Monate später wird dann die unbekannte Leiche in einem Nischengrab auf einem Friedhof in Figueres beigesetzt. Das sind diese Gräber, die, ja, also wo quasi so eine, wo du auf so eine Wand zugehst und die, wie so Schubladen hat da jeder seine Nische und wird dann da so eingebettet. Also die sind nicht begraben, nicht unterirdisch.
Ja, genau. Ja, ich kenne die. Die sind, das ist auch ein seltsames Erlebnis tatsächlich, wenn man mal irgendwie im Süden oder in Spanien halt sich so ein Grab mal irgendwie ansieht oder da vielleicht eine Grabstätte besuchen geht oder so, ist es komisch. Man kann sich das irgendwie schlecht vorstellen, aber so ist es halt. Und andere Länder, andere Sitten, ne?
Ja, klar. Sie bekommt die Grabnische 134 und in der Mangelung eines Namens werden dort lediglich die Buchstaben NN eingeritzt, No Name. Mhm. La Novia bleibt über viele Jahre namenlos und vielleicht auch gerät sie ein bisschen in Vergessenheit. Also ich glaube, in Portobello ist sie nie in Vergessenheit geraten, weil das natürlich für so ein kleines Dorf ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis ist. Aber es ist ein Fall, der über die Grenzen von Paul Bowe einfach nicht bekannt ist, weil eben auch in der Presse nicht berichtet wurde. Also wenn sie in Erinnerung blieb oder dieser Septembermorgen in Erinnerung blieb, dann wirklich nur gemeindeintern. Paul Bowe, wie gesagt, macht in diesen Folgejahren einen großen Wandel durch, verliert ungefähr die Hälfte der Einwohner, verliert an Wichtigkeit, versinkt noch tiefer in der Tristesse. Aber es gibt immer wieder verschiedene Vermutungen, die Identität La Novia betreffen. Es gibt immer wieder Leute, die sich melden und die meinen, die Person erkennen zu können.
Anhand dieses Profils.
Anhand dieses Fotos, ja. Es gibt noch ein anderes Foto, das dann auch mal irgendwann veröffentlicht wurde. Das zeigt sie bei der Obduktion auf so einer Marmorplatte auf dem Friedhof von Figueres liegen. Also da sieht man quasi ihr Gesicht, geschlossene Augen, und das ist so eine Frontalaufnahme. Es wird dann vermutet, dass es sich um die vermisste deutsche Christina Hermert handelt, die ungefähr zur gleichen Zeit spurlos verschwunden ist. Allerdings passen die Fingerabdrücke nicht. Die hat man von der Deutschen, hat man die als Vergleichsobjekte aus Deutschland bekommen, von persönlichem Besitz. Und das ist tatsächlich das Einzige, was man damals an der Novia von Paul Bowe gesichert hat, also Fingerabdrücke, sodass man die vergleichen kann und diese vermisste Deutsche also ausschließen kann.
Ja.
So vergeht die Zeit bis in den Mai 2001. Mittlerweile ist DNA ein valides Mittel zur Informationsbeschaffung, gerade auch so, was so unbekannte Tote angeht. Und so ordnet ein Gerichtsmediziner an, die Leiche soll erneut freigelegt werden aus ihrem Nischengrab, um Proben von ihr zu entnehmen.
Ja.
Die Nische wird geöffnet, aber die Leiche fehlt.
Ach was.
Sie wurde zwei jetzt. Wochen vorher entfernt von Friedhofsarbeitern aus Figueres und in einem Massengrab auf diesem Friedhof bestattet. Das hat man vermutlich gemacht, weil nach einer gewissen Zeit die Zahlungen für dieses Grab eingestellt wurden.
Die wurden ja wahrscheinlich dann staatlich bezahlt oder irgendwie. Oder
von genau, der Kommune und weil das ohnehin so eine Grabecke war, die für Sozialbegräbnisse gedacht war, also für Leute, die sich keine Begräbnisse leisten können, hat man dann da in bestimmten turnusmäßigen Zyklen einfach Platz gemacht für neue Tote und hat die Alten halt in so ein Massengrab geschmissen. Hätte hier allerdings gar nicht passieren dürfen, weil die Leiche immer noch gerichtlich beschlagnahmt war. Also die hätte man gar nicht umbetten dürfen, hat es trotzdem gemacht. Die beiden Friedhofsarbeiter konnten aber auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Die sind kurz darauf verstorben, beide.
Ah, okay, das ist, okay, seltsam. Also es, ja, jetzt wird es schon fast gespenstisch.
Man kann also diese DNA auch nicht sichern, weil man jetzt natürlich nicht mehr trennscharf sagen kann, okay, welche Leiche in diesem Massengrab ist jetzt die Leiche, ne?
Ja.
Es herrscht dann irgendwann 20 Jahre Stillstand. Dann nimmt sich die spanische Sendung Crims des Falles an. Crims ist so ein bisschen wie Aktenzeichen XY natürlich. Die berichten primär über ungelöste Fälle. Und einer der Redakteure kommt aus dieser Ecke und erinnert sich an diesen Fall aus seiner Kindheit oder aus seiner Jugend und bringt ihn halt aufs Tablett. Und ja, man kontaktiert alle Beteiligten, also die Polizei, die Gerichtsmediziner, den jungen Mann, der das Foto damals von der Frau gemacht hat.
Ja.
Gerichtsmediziner Lacassi sieht nun zum ersten Mal Fotos vom Tatort. Die hat er ja damals nicht bekommen. Er hat ja einfach nur die Leiche nach Figueres geliefert bekommen. Und das Erste, was er sagt, als er diese Fotos sieht, ist, es kann kein Selbstmord sein. Um sich so umzubringen, müsste man schweben können. Denn er sieht, dass die Leiche an einem sehr kurzen Seil relativ weit über dem Boden hängt. Wie gesagt, sie hatte keine Kratzer an ihren Füßen, an ihren Beinen. Sie hatte auch keine Kratzer oder Kletterspuren an ihren Händen, irgendwie Baumrinde an den Fingernägeln, sodass man sagen kann, sie ist irgendwie hochgeklettert. Sie kann sich so nicht erhängt haben, denn der Ast, an dem sie hing, hängt auf einer Höhe von 2,65 Meter. Sie ist 1,70 Meter groß und das Seil nur sehr kurz. Es gibt auch kein kleines Leiterchen, nichts, was sie zum Hochsteigen hätte benutzen können. Er sagt also, sie muss dort aufgehangen worden sein und das müssen wahrscheinlich zwei Leute getan haben. Auch geil, dass er nach 20 Jahren das erste Mal die Fotos sieht, ne? Also dass ihm das nie in den Sinn gekommen ist, vorher sich mal diese Bilder anzusehen zumindest.
Ja, ist auf jeden Fall verrückt. Wer ist das jetzt?
Dieser Gerichtsmediziner,
der von damals.
Von auch. Damals, der dann auch damals keine Lust hatte hinzukommen, was ja auch schon geil ist, ne? Also er sollte ja wirklich hinkommen und das alles vor Ort in Augenschein nehmen, hatte keine Lust und hat sich ja, dann noch nicht mal Fotos schicken lassen. Das ist halt total.
Also ich weiß auch, ja, also wie muss man denn drauf sein, bitteschön?
Ja. Also er sagt dann, wie gesagt, in Crims aus in dieser Sendung, dass man sich so nicht töten kann. Dieser Polizist Varela, der findet, dass perfekt ermittelt worden ist, der verteidigt immer noch seine Selbstmordthese und sagt, wer sich töten möchte, findet einen Weg, aber soll er mir halt mal bitte vormachen, wie das in diesen Gegebenheiten funktionieren soll.
Ja.
Die Ermittlungen werden jetzt auf andere europäische Länder ausgeweitet. Man benutzt Europol, man verbreitet die Fotos der Toten. Man benutzt dann auch so Sendungen wie Kilo Visto, heißt das, glaube ich, in Italien. Wer hat was gesehen? Und Aktenzeichen XY und so weiter und so weiter. Und eben auch die Sendung Österreich findet dich. Und das bringt den Durchbruch. Denn da erkennen Leute nun diese Tote. Und über 30 Jahre später hat man jetzt ihre Identität. Es ist Efi Anna Rauter.
Das heißt, sie war in Österreich 30 Jahre lang vermisst.
Exakt.
In Spanien hat 30 Jahre lang niemand was gemacht.
Exakt.
Und das ist aufgrund verschiedener Stümpereien dazu gekommen, dass da eine Menge Menschen keine Klarheit hatten und die Familie, keine Ahnung, sich all die Jahrzehnte in Hoffnung leben musste oder was auch immer, was für Schicksale oder dramatische Dinge dann entstanden sind und passiert sind.
Exakt, also,
das
ja.
Das ist krass, das ist wirklich.
Es wurde in zwei europäischen Ländern nach ihr gesucht, da komme ich jetzt gleich zu, warum.
Ja.
Und trotzdem es da schon die EU gab, trotzdem Spanien relativ um die Ecke ist, trotz Interpol, trotz alledem, haben die Behörden insgesamt so stümperhaft gearbeitet, dass ihre Identität also erst so lange danach rauskam und auch eben nur durch diese Investigativjournalisten.
Wahnsinn.
Wer ist jetzt also diese Efi Anna Rauter und wie ist sie an diesen Baum in Portbou gekommen? Ich habe dir auch von ihr Fotos geschickt, von ihr und ihrer Schwester. Ja, sympathische junge Menschen, so ein bisschen so diese unscharfe Fotoqualität, ne? So 80er, 90er Jahre Fotos wie so die eigenen Kindheitsfotos. Ja,
ja, die sehen total lieb aus.
Voll.
Und ich finde, weiß nicht, sehen einfach so richtig, also offen, lebensfroh, irgendwie erwartungsvoll auch und gut aus. Also gut im Sinne von gutherzig, weißt du, ich meine?
Ja, ich glaube,
so, das sind so Assoziationen, die ich habe. Plus natürlich, die, also gerade mit dem auf dem Bild mit der Schwester sieht man natürlich auch so von dem Outfit her, also ganz klar auch, dass es irgendwie 90er ist, so, ne? Und das, wie du schon sagst, das sind so klassische Retro-Bilder irgendwie.
Efi Rauter wurde im Juni 1971 in Südtirol geboren, ist da sehr ländlich und behütet aufgewachsen und hat im Prinzip auch Südtirol niemals großartig verlassen. Ihre erste Auslandsreise alleine war nach ihrer Matura, also nach dem Abitur, einen Trip nach Berlin. Mhm. Kurz danach war sie kurz in Irland und seit 3 Jahren studiert ihre 4 Jahre ältere Schwester Christina, die ist da auch auf dem einen Bild mitzusehen.
Mhm.
Die studiert also seit 3 Jahren in Florenz und so nutzt Efi diese Chance, ihre Schwester im Sommer in Florenz zu besuchen. Also die sind ja da auch in Südtirol auch italienischsprachig aufgewachsen, zweisprachig Italienisch und Deutsch und so ist es natürlich easy, in Italien zu studieren.
Hm. Das ist auf jeden Fall eine auch ziemlich coole Gegend, muss ich sagen. Also es ist schon,
ja.
Diese Nähe zwischen diesen Ländern ist schon echt schön.
Ja, und Südtirol ist einfach auch generell landschaftlich total schön.
Ja.
Und ja, bitte, Florenz ist eine der geilsten Städte ever. Also da, ich weiß nicht, wie oft ich in Florenz war. Ich glaube mittlerweile 7 Mal und jedes Mal verliebe ich mich neu in diese wunderbare Stadt.
Ich glaube, ich war noch nie in Florenz.
Ja, hol das dringendst nach.
Muss ich dringend machen, ja. Ne?
In diesem Kommt Jahr die 1990 Liste. Hat Efi also ihre Matura gemacht und weil sie nie viel gereist ist, möchte sie sich erstmal finden in diesem Sommer. Sie überlegt zu studieren. Sie hat schon so einen Job in Aussicht so für nach den Ferien, aber erstmal will sie ein bisschen reisen und ist dann eben in Irland und fährt dann, wie schon seit 3 Jahren üblich, eben zu ihrer Schwester. Am 30. August kommt sie in Florenz an und das Wochenende, also dieses letzte Augustwochenende in den September hinein, Samstag, Sonntag, verbringen die Schwestern komplett gemeinsam. Da erkunden sie die Stadt und kochen zusammen und verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander. In der Folgewoche, am Montag, geht die Uni wieder los, sodass ihre Schwester kurzzeitig das Haus verlassen muss. Die beiden frühstücken zusammen und Christina verlässt gegen 9 das Haus, um zur Uni zu fahren. Sie kehrt um 13 Uhr zurück, Efi ist nicht mehr da. Die wollte aber sowieso so ein bisschen die Stadt erkunden und hatte ihrer Schwester versprochen, dass sie einen Zettel schreiben wird, wo sie hingeht.
Ja.
Auf dem Zettel steht, hatte Lust nach Siena zu fahren, komme also erst später. Siena ist auch eine wunderschöne Stadt, eine gute Stunde von Florenz mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben, wenn man ohnehin in der Toskana unterwegs ist, neben Arezzo und Pisa, für mich persönlich so das lohnenswerteste. Arezzo ist die meiner Meinung nach geilste Stadt, die es da so gibt, aber Siena ist, ja, muss man gesehen haben. Ihre Schwester macht sich also keine großen Sorgen. Sie weiß, okay, Effi ist unterwegs, sie ist nach Siena gefahren, die hat einen Zettel geschrieben. Gegen Abend allerdings beginnt Christina sich durchaus zu sorgen. Sie hat ihre Schwester jetzt den ganzen Tag nicht gesehen, sie hat nichts von ihr gehört, Handys gab es noch nicht.
Mhm.
Aber sie kennt halt ihre Schwester und sie weiß, die ist sehr, sehr zuverlässig. Die wird auf jeden Fall wiederkommen. So, ihre ganzen Sachen sind ja auch noch da, also ihr Gepäck ist noch in der Wohnung der Schwester. Sie hat nur eine Sonnenbrille, ihren Ausweis, ihre Bahnkarte, ihre Casio-Uhr und 30 Euro umgerechnet in Lire mitgenommen. Das ist halt irgendwie alles, was sie hat.
Okay.
Am nächsten Morgen ist sie immer noch nicht nach Hause gekommen, am 4. September. Und Christina informiert nun die Familie, telefoniert Krankenhäuser ab und will eine Vermisstenanzeige in Florenz aufgeben. Allerdings geht das erst nach 48 Stunden.
Mhm.
Während sie aber jetzt gerade die Krankenhäuser abtelefoniert und ihre Familie informiert, wird ihre Schwester tot an einem Baum hängend in Porbeau gefunden. Und das ist das Rätsel, ja, mit dem wir uns
abgefahren.
Hier... Da verlässt also eine junge Frau Montag irgendwann im Laufe des Vormittags in Florenz die Wohnung ihrer Schwester. Sie trägt leichte Kleidung, sie hat 30 Euro dabei, sie hat einen Ausweis dabei, eine Sonnenbrille, alles Dinge, die nicht gefunden werden am nächsten Tag. Und 23 Stunden später hängt sie tot an einem Baum in einem trostlosen Kaff in Spanien.
Das kann doch nur irgendwie so ein LKW-Fahrer gewesen sein.
Es sind über 1000 Kilometer von Porbeau nach Florenz. Ich habe das mal nachgerechnet, oder beziehungsweise ich habe das bei den Maps eingegeben. Es sind ungefähr 11 Stunden Autofahrt und es sind 22 Stunden und 16 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das ist auch deckungsgleich mit der Beförderung zur damaligen Zeit. Also angenommen, sie hätte das Geld gehabt, Zug zu fahren und wäre Zug gefahren, warum auch immer, denn es gibt keine Verbindung zu Porbeau, es gibt keine Verbindung in die Region, also es ist nichts, was sie in die Pyrenäen oder dorthin ziehen sollte.
Ja.
Angenommen, sie wäre mit dem Zug dorthin gefahren, dann hätte sie also eine gute Dreiviertelstunde gebraucht in einem Ort, in dem sie sich nicht auskennt, am Hafen ein kleines Seil von einem Boot zu klauen, man geht davon aus, dass da das Seil herkam, diesen Baum zu finden und sich da so aufzuhängen, dass keine Spuren hinterlassen werden. Also das ist, das widerspricht diese Selbstmordtheorie ja massiv.
Ja, also ich meine, es macht ja noch unrealistischer, ne? Also sie kann weder schweben, noch ist halt dieses Selbstmordszenario in irgendeiner Form nachvollziehbar.
Wobei ich auch nicht davon ausgehe, dass sie Zug gefahren ist. Also ich denke, dass sie schon mit einem Auto gekommen ist. Und da kommen jetzt für mich so ein bisschen wieder diese Österreicher ins Spiel. Die sind ja auch in dieser Nacht, also von Montag auf Dienstag erst dorthin gekommen. Die wollten aber auch später nicht sagen, woher sie kamen. Und in meinem Kopf ist immer so ein mögliches Szenario, dass die vielleicht in Italien waren und die in Siena vielleicht kennengelernt haben und irgendwie gesagt haben, komm, wir fahren dich da und da hin und die dann quasi entführt haben, warum auch immer.
Ne? Ja, das ergibt durchaus Sinn. Also das würde sehr gut passen. Gleichzeitig, warum sollte eine Horde Österreicher eine junge Frau einfach dort umbringen? Das ist ja dann, das gibt ja noch...
Das ist die Frage, die ganz es viele zu klären Rätsel gilt. Auch, ne?
Ja, denn ja, also ich finde halt, und was noch hinzukommt, ist, dass sie dann da nicht so easy zelten würden. Also das ist ja schon ein Spiel mit dem Feuer eigentlich.
Spiel mit dem Feuer, ja. Also keine Ahnung, wie kaltblütig die sind. Und vielleicht haben die auch gedacht, wenn wir sechs Leute, wenn wir alle bei der gleichen Aussage bleiben, dann kann uns niemand was. Zumal man die Person ja nicht mit denen in Verbindung bringen kann. Ich meine, du hast direkt gesagt, das könnte ein LKW-Fahrer gewesen sein, der die...
Ja, genau. Sowas würde passen für mich. Also jemand, der halt irgendwie so Touren kennt und vielleicht auch weiß, dass da irgendwie oben so auf diesem Berg des kleinen Dorfes halt sich da irgendwelche Bäume befinden. Nichtsdestotrotz muss ich dann aber auch wiederum sagen, wenn es ein LKW-Fahrer gewesen ist, dann muss es jemand sein, der sich damit auskennt, mit der Region auskennt, denke ich, denn es ist ja schon ein Zeichen. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, eine Inszenierung. Es grenzt an einer künstlerischen Darstellung sozusagen, mit Blick auf den Hafen, die Kirche im Hintergrund und alles, ne? Also von daher würde ich sagen, dass ein normaler LKW-Fahrer, der einfach nur eine Leiche entsorgen wollte, der würde das anders machen. Der würde es irgendwie an anderen Raststätten, wo auch immer, Rastplätzen oder was machen, aber nicht irgendwie so mit dieser Inszenierung Blick auf den Hafen und so, ne?
Das ist ja kein Entsorgen der Leiche, also so, dass man die wegschafft und hofft, dass die möglichst lange keiner findet. Das ist ja ein Präsentieren.
Richtig, genau, ja. Genau.
Und deswegen glaube ich nämlich auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass dieser fast schon sakrale Anblick, dieses in den Himmel schauen, dass das alles durchaus bewusst so passiert ist. Aber beim LKW-Fahrer haben wir wieder das Problem, dass die Gerichtsmediziner sagt, das können wahrscheinlich nur zwei Täter gemacht haben. Und dann ist halt auch die Frage, wie ist sie in diesen LKW gekommen? Sie wird also so beschrieben, dass sie zwar ein offener und herzlicher Mensch war, aber halt auch vorsichtig. Also die wäre jetzt nicht in irgendeinen LKW gestiegen, die wäre nicht getrampt oder so. Und deswegen ist meine Vermutung so, oder deswegen war ich halt wieder bei diesen Österreichern. Stell dir vor, du bist so, keine Ahnung, du hast halt gerade dein Abi gemacht, du besuchst deine Schwester in Florenz, du fährst nach Siena, du hast einen geilen Tag, ne?
Ja.
Und dann lernst du Landsleute kennen, so, ach, andere Österreicher, und die sind auch alle so ein bisschen in deinem Alter, und da ist auch eine junge Frau dabei, dann geht automatisch weniger Gefahr von denen aus, wenn da noch eine Frau bei ist, ne?
Klar.
Und die sagen dir vielleicht so, ey, komm, klar, wir können dich nach Florenz zurückfahren, spar dir das Geld fürs Ticket. Und irgendwas ist passiert und die sind dann halt nach Spanien gefahren mit ihr. Warum auch immer, ne? Und dann ist es irgendwie eskaliert. Oder vielleicht wollte sie auch auf ein Abenteuer mit denen aufbrechen. Die haben gesagt, komm, wir fahren nach Spanien, wir bringen dich in zwei Tagen zurück oder so.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also, dass sie sich denen irgendwie angeschlossen hat. Aber was ich mich frage, ist halt dann trotzdem, sowas haben wir ja auch immer wieder, wie es dann sein kann, dass eigentlich, wenn es 6 Leute sind, dass die halt so lange das geheim halten können. Weißt du, über so viele Jahre kann ich mir halt kaum vorstellen, dass man nie jemand irgendwas ausplaudert.
Gut, es kann Angst sein. Vielleicht hat auch jeder Dreck am Stecken. Wir kennen den Fall beispielsweise Festival. Habe ich jetzt schon mal irgendwie als Referenz genannt, wo diese Freundesgruppe wahrscheinlich ganz genau weiß, wie Lauren A.G. ums Leben gekommen ist, aber keiner sagt was dazu, ne? Hm. Also es gibt solche Dynamiken. Es ist natürlich schwer erklärbar, aber naja, also ich will da nochmal irgendwie drauf hinweisen, es gab irgendwie täglich zwar, wie gesagt, einen Zug über Rom, oder von Rom ausgehend, der da hingefahren ist nach Spanien, der auch durch Porbo gefahren ist, dann wäre sie gegen 6 Uhr morgens da gewesen. Das Geld hätte natürlich auch nicht gereicht, ne? 30 Euro sind kein Geld, um irgendwie durch halb Italien und Frankreich zu fahren, muss man halt auch mal sagen. Aber dann, wie gesagt, der Ort wäre ihr nicht bekannt, es wäre dunkel gewesen, Seil besorgen, keine sichtbaren Spuren an sich selber hinterlassen und dann so aufhängen, wie es eigentlich nicht möglich ist. Es gibt allerdings jetzt doch etwas, was vorher nicht da war. Es meldet sich eine Zeugin, als dann Grimes eben berichtet.
Oh.
Eine Anwohnerin namens Carmina. Die ist zu dem Zeitpunkt, als Grimes da diese Reportage dreht, 95 Jahre alt und die wohnt eben auch in diesem Mehrparteienhaus, in dem die Frau gewohnt hat, die Leiche gefunden hat. Also das guckt quasi direkt auf diesen Hang.
Ja.
Diese Carmina, die war damals also Mitte 60 und hatte da irgendwie gerade einen schweren Abend. Ihr Mann war krank und die hat sich um ihn gekümmert und hat deswegen keinen Schlaf gefunden, weil der eben sehr pflegeaufwendig war in dieser Nacht.
Mhm.
Und die hat in dieser Nacht einen Streit gehört. Ein Mann und eine junge Frau, die sich gestritten haben, ein junges Mädchen, das geweint hat, also in diesen frühen Morgenstunden.
Mhm.
Sie hatte aber Angst, nachzusehen, was da ist, weil sie Angst hatte, selber in diesen Konflikt verwickelt zu werden, dass ihr was passiert.
Mhm.
Aber als dann am nächsten Morgen da die Polizei war und sie die Tote da im Baum hat hängen sehen, da wollte sie natürlich der Polizei von ihren nächtlichen Beobachtungen berichten.
Aber die wollten nichts davon hören.
Genau. Sie bekam dann nur zu hören, sie soll doch still sein und ins Haus zurückgehen. Also diese Ermittlungsarbeit, wir sagen es jetzt nochmal, die ist, auch wenn Senior Varela das anders sieht, die ist beschissen und definitiv
nicht perfekt. Ja, aber es klingt ja eigentlich so, als ob Senior Varela irgendwas damit zu tun hätte, ne? Also der...
Zumindest hat er keinen Bock gehabt.
Der versucht ja fast, ja, kein Bock oder wirklich, der versucht ja schon fast wirklich irgendwie alles in eine Richtung zu lenken.
Ja.
Ignoriert komplett alle anderen Anzeichen, legt es komplett als Selbstmord aus. Hat dann zufällig noch diesen Arzt, der auch keinen Bock hat. Also was ist da los?
Ja, dieser Arzt, der immerhin dann, als er die Tatortfotos sieht, 30 Jahre später seine Meinung revidiert und sagt, okay, kann kein Selbstmord gewesen sein. Also
lange To-Do-List,
der hat
immer schön Prioritäten.
Der hat immerhin die Größe, dann doch noch seinen Fehler zu revidieren. Der hätte natürlich, wie gesagt, vor 30 Jahren vielleicht sich mal Fotos angucken sollen. Das wäre dann zielführender gewesen. Aber jetzt stellt sich doch die Frage, wenn Carmina in diesem Haus diesen Streit und dieses Weinen hört, warum haben diese 6 Österreicher das nicht gehört, 40 Meter weiter in ihrem Zelt-VW-Bus? Genau. Das sind ja auch keine hermetisch abgesiegelten Schlafunterkünfte. Und da bin ich dann schon wieder so ein bisschen bei der Theorie, dass die auch vielleicht was damit zu tun hatten, ne? Weil das schon, also es ist halt seltsam, dass die A von diesem Akt an sich, dass da jemand aufgehangen wird oder sich aufhängt, nichts mitbekommen, genau, um die Ecke, und aber auch diesen Streit nicht mitbekommen haben, ne?
Ja,
und es gibt da noch so ein Side-Fact zu denen, die werden dann von Krims und einer österreichischen Ermittlungssendung, die machen die dann ausfindig.
Ach was, okay, das
ist also ja spannend. Die finden dann einen von denen in den sozialen Medien, so ganz, ganz spannend, der ist mittlerweile um die 50, schreiben
aber den. Aber wie kriegen sie heraus, wer das war?
Die haben dann in den Ermittlungsunterlagen die Namen gesehen, die waren wie gesagt alle also falsch geschrieben. Also die
gab es dann doch noch, ja, okay.
Die waren falsch geschrieben. Und dann hat man Leute angeschrieben, die ähnlich klingen und hat die halt angeschrieben, und irgendwann landet man bei einem, der dann sich auch zu erkennen gibt als einer von den Leuten, die... die da unterwegs waren.
Okay.
Der will nicht mit der Presse reden. Der sagt dann auch, er kann die Adressen und die Telefonnummern von seinen Freunden von damals nicht rausgeben. Er hat keinen Kontakt mehr. Später sagt er dann, die wollen nicht, dass ihre Namen und ihre Adressdaten rausgegeben wird. Also man kann davon ausgehen, dass er doch noch Kontakt zu denen hat und einfach das nur so. Oder zu Einzelnen, genau. Ja. Der will aber auch nicht sagen, wo die Gruppe vorher gewesen ist, also bevor die nach Paulbow gekommen ist. Also kann gut sein, dass die in Italien waren. Er will sich dazu nicht äußern. Er sagt aber, dass die in dem Sommer schon 3-mal gemeinsam in Paulbow waren. Und das ist ja, wie gesagt, das ist kein Touristenort. Die Polizei geht davon aus, oder auch Krims geht davon aus, wer auch immer diesen Mord begangen hat, wer diese Frau da aufgehangen hat, der muss eine gewisse Ortskenntnis haben. Weil Seil im Hafen besorgt und dann diesen Baum auswählen und so, ne? Also so eine gewisse Ortskenntnis muss vorhanden sein.
Das ja, es muss aber auch diese Fähigkeit, diesen Seemannsknoten oder was zu machen, das kommt ja auch noch ins Spiel, das darf man da nicht vergessen vielleicht.
Ja gut, aber wie gesagt, das weiß man nicht, ob das einer von denen vielleicht konnte, ne?
Also weißt du, ich muss die ganze Zeit an diesen Film Funny Games von Michael Haneke denken, ne? Das sind doch auch, das ist natürlich ein österreichischer Film deswegen, ne? Aber das sind halt ja auch diese, ich sag mal, wie soll man die denn beschreiben? Sadisten.
Sadisten
sind das, ne? Also so, und wenn das auch so eine Bande war, die irgendwie, weiß ich nicht, so ihr Unwesen getrieben haben, aber dann ist halt auch die Frage, war das jetzt, warum wurde sie zum Opfer? Gibt es noch weitere Opfer? Es ist schon mal auf jeden Fall total seltsam, dass sie nicht sagen wollten, wo sie herkamen. Das ergibt ja gar keinen Sinn.
Ja, und dass es zufälligerweise auch Österreicher sind. Weißt du, das macht halt für mich so eine, so eine Kontaktaufnahme irgendwie wahrscheinlich. Also Fakt ist ja, die ist ja nicht nach Paulbow geflogen, ne? Und so, die hatte 23 Stunden Zeit, dahin zu kommen, quasi ungefähr. Die wird nicht Zug gefahren sein. Dann suchst du halt nach dem logischsten anderen Weg. Und es gibt
sie wäre auch mit diesen 30 Euro nicht weit gekommen,
exakt,
im Zug wahrscheinlich.
Und es gibt aus den Sherlock Holmes Romanen, da gibt es irgendwie so ein Zitat von Sherlock Holmes Dr. Watson gegenüber, wenn man quasi alle unlogischen Möglichkeiten eliminiert, dann ist die übrig bleibt, halt die wahrscheinliche Erklärung. Ne? Und das ist halt jetzt in diesem Fall, okay, wir kennen jetzt den großen Unbekannten nicht. Das kann sein, dass es den LKW-Fahrer oder die LKW-Fahrer gab. Aber es ist doch schon bemerkenswert, dass das auch Österreicher, also Landsleute waren, wo sie vielleicht Vertrauen geschöpft hätte, ne? Aufgrund auch, wie gesagt, dieser Frau, die dabei war. Und die nichts mitbekommen haben und die sich auch weigern zu erzählen, wo sie vorher gewesen sind.
Das Weigern finde ich halt seltsam.
Das ist alles seltsam.
Ja, und also dieses, dass sie nichts gehört haben wollen, das ist einfach, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, also ich meine, gut, selbst wenn es diesen Streit nicht gegeben hätte oder sowas, also wenn es wirklich ein Selbstmord war, okay, das kann ich vielleicht noch verstehen, dass sie es nicht gehört haben, aber es geht ja nicht. Es muss ja jemand gewesen sein, der sie da aufgehängt hat.
Ja, genau. Und das wird ja auch, also wenn das zwei Leute waren, die das gemacht haben, das wird ja auch nicht ganz leise abgegangen sein. So, das ist so karger, gerölliger Boden. Der macht ja auch Geräusche, wenn man da rumläuft. Wenn man das hochhebt, dann bewegt sich der Boden, weil du halt auch nach Halt suchst mit den Füßen. Ne? Also es ist ja,
und man
angenommen, sie war nicht betäubt, dann wird sie sich gewehrt haben eventuell. Ne? Also es ist
richtig, es ist auch im Dunkeln und man weiß, also die würden es auch nicht machen, wenn sie wüssten, okay, hier 40 Meter weiter steht da irgendwie so ein Campingplatz oder so. Die wissen, ein Camper. Und die wissen ja auch nicht, wenn da nicht ein Licht leuchtete, wie viele Leute sind da drin.
Genau.
Beobachten die uns vielleicht im Dunkeln, ne? Also du weißt ja, von hellen ins Dunkel gucken oder andersrum, das hat ja verschiedene Effekte. Und dunkel auf dunkel heißt im Prinzip, man kann sich irgendwann sehen, wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, so, ne? Und von daher ist das Risiko mir doch viel zu groß, als dass man das einfach so gemacht hätte.
Ja, ich finde es halt interessant, die Frage, was ist da passiert? Ne? Also was für eine Dynamik gab es, wenn sie mit denen mitgefahren ist? Die waren ja über 10 Stunden gemeinsam im Auto, hätten sie dann sein müssen, ohne Pausen, einfach nur reine Fahrzeit. Ne? Gab es da eine Freiwilligkeit? War es, wie gesagt, so eine Entführung? Wurde sie vielleicht in Schach gehalten? Wurde sie vielleicht betäubt? Die haben ja, man muss das ja auch mal sehen, die hätten dann mit ihr 2 Landesgrenzen überquert, ne? Von Italien nach Frankreich, von Frankreich nach Spanien. Damals wurde auch noch kontrolliert.
Ne? Da wurde noch kontrolliert, genau. Da konntest du nicht so einfach runterfahren.
Also ganz ohne Risiko war das auch nicht, ne?
Nee, nee.
Aber ja, diese Ortskundigkeit, die die Gerichtsmedizin unterstellt, die ist ja da. Wenn die vorher schon 2-mal in diesem Jahr in Portbou waren, dann kennen die sich ein bisschen aus. Das ist ja so ein, das ist so ein Kaff, das ist 1 Quadratkilometer groß, ne? Also das, wenn du da 2-mal zu Besuch warst, dann kennst du quasi jeden Stein.
Naja,
so, ne?
Naja. Also ich finde halt, okay, ich kann schon verstehen, warum sowas einen gewissen Anreiz hat, ne? Und warum es dann Leute gibt, die immer wieder hinfahren, gerade weil es halt vielleicht eine kleine Perle ist oder man sie als eine solche interpretiert, wenn man halt sieht, es gibt hier sonst wenig oder keine Touristen, weißt du. Also ich weiß nicht, das ist schon alles ein bisschen schwierig.
Es gibt noch einen letzten
also, Entschuldigung, kurz.
Ja, okay,
sorry, was ich noch fragen wollte, gibt es denn irgendwelche Anzeichen eines Missbrauchs? Wurde wahrscheinlich gar nicht überprüft.
Wurde nicht überprüft, denn es wurde ja von vornherein von Selbstmord ausgegangen. Es wurde nicht nach, also man hat gesehen, es gibt keine Abwehrverletzung an den Armen. Es gab keine Kratzer, keinen Staub an den Beinen und Füßen und nach irgendwelchen Spuren von Missbrauch hat man nicht, man hat ja noch nicht mal Blut abgenommen, wie gesagt. Ne? Man konnte jetzt noch nicht mal sagen, okay, die war vielleicht, war betäubt oder so, ne? Man hat ja nur Fingerabdrücke genommen und dieses Foto gemacht. Gerichtsmediziner aus Österreich nehmen dann nochmal diese Bilder von der Leichenschau in Figueres so in Augenschein und denen fällt noch was auf. Und zwar hat die Tote um den Mund herum so bestimmte kleine Verletzungen, also die wirklich sehr, sehr klein sind, die schwer zu sehen sind. Und die Gerichtsmediziner aus Österreich sagen, dass sie die nur aus 2 verschiedenen Szenarien kennen.
Ja.
Das kann passieren durch Reanimationsversuche, das kann passieren durch Mundzuhalten. Also das würde ja auch wieder für diese Streitsituation sprechen, was die Dame gehört hat, dass man ihr vielleicht den Mund zugehalten hat. Man weiß ja letztlich noch nicht mal, ob Erhängen überhaupt die Todesursache war. Ne?
Vielleicht, ja, genau, das hätte ich nämlich auch gedacht.
Vielleicht hat man ihr den Mund zugehalten und sie dabei erstickt aus Versehen und wollte sie dann tatsächlich reanimieren. Aber dann ist ja auch die Frage, warum hat man sie dann im Endeffekt dann so präsentiert an diesen Baum gehangen? Also klar, du willst dann vielleicht Selbstmord vortäuschen, um halt, aber das ist trotzdem, das ist crazy, ne? Das ist wirklich crazy.
Ich kann mir halt vorstellen, dass es möglicherweise eine Person gab von diesen 6, die irgendwas mit ihr zu tun hatte, vielleicht eine Liaison, irgendwas sowas, weißt du, und es dann diesen Streit kam, zum Streit kam, wie auch immer ist sie zu Tode gekommen und dann haben die vielleicht kollektiv überlegt, dass sie das als Selbstmord inszenieren, weil sie sich gegenseitig schützen wollen und die haben halt einfach so eine Bande, dass sie sagen, okay, die halten auch zusammen.
Ja, das ist möglich. Diese Liaison hätte dann aber an diesem Montag in Siena entstehen müssen, denn also die Familie und die Freunde haben halt ausgesagt, so im Vorfeld, also die hatte für den 10. September schon auch einen Job sicher. Die wollte sich ja, wie gesagt, so ein bisschen orientieren. Das macht dann auch so ein bisschen diese Theorie, dass die freiwillig mit nach Spanien gefahren ist, so ein bisschen unwahrscheinlich, weil sie wusste, okay, 5 Tage später muss ich wieder in Österreich sein, aber das schließt das ja nicht aus. Aber man wusste halt, es gab keinen Partner, keinen Ex-Freund, keine romantischen Verstrickungen, also nichts, was sie jetzt für sie irgendwie ein Grund wäre, sich auch umzubringen oder so, oder was irgendwie Unruhe in ihr Leben bringt. Also diese Liaison hätte dann sehr, sehr kurzfristig stattfinden müssen.
Ja, es kann ja auch sein, dass sie sie vielleicht mit eingepackt haben und die so ein bisschen eigendynamisch einfach gefahren sind und sie sich dagegen gesträubt hat, ein paar Kilometer mit wollte. Oder weißt du, dass sie vielleicht irgendwann auch gesagt hat, sie will wieder zurück und das war vielleicht Streitthema oder was? Weißt du, kann ja sein.
Ja, sowas kann ich mir vorstellen tatsächlich, dass es da irgendwie am Anfang doch so ein Einverständnis gab und dann ist irgendwas passiert, was zu einer bestimmten Eskalation geführt hat, warum auch immer. Ja. Ist auf jeden Fall ein, wie ich finde, super spannender Fall, halt auch durch diese zeitliche Nähe und durch diesen sehr, sehr strengen Zeitplan, in dem halt alles passiert sein muss, ne? Also
ich finde den auch krass.
Wie gesagt, also
ich
die verlässt Montag das Haus ihrer Schwester und wird halt 23 Stunden später tot gefunden, ne? Das ist so, und halt 1000 Kilometer weit weg, das ist total abstrus. Und
und
alles, was sie mitgenommen hat, Bahnkarte, Geld, Ausweis, Sonnenbrille, verschwunden, ne?
Ja, und das Ding ist auch, dass sie ja im Prinzip nur einen kurzen Kurztrip vor sich vorhatte. Gut, es war eine Stunde Fahrt oder was, ne?
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, wie schnell sowas gehen kann, weißt du, so mal kurz rausgehen, Zigaretten holen und dann was passiert, ne?
Ja. Und die wird das auch nicht, die wird das auch gar nicht, natürlich überhaupt nicht kommen sehen haben, ne? Stunde nach Siena mit dem Bus oder mit dem Zug. Und dann ist Siena ist halt so ein Städtchen, da bist du 4-5 Stunden auch mit dem Wesentlichen durch, ne?
Ja.
So, also die wäre eigentlich so am frühen Abend wieder zu Hause gewesen, hätte mit ihrer Schwester, weiß ich nicht, Spaghetti gekocht und über den Tag erzählt und alles wäre gut gewesen, ne? Und stattdessen ist halt irgendwas passiert, was sie nach Spanien geführt hat.
Ja, und das finde ich halt so krass. Also ich glaube halt auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich da jemandem angeschlossen hat. Ich finde halt, wir reden so oft über Vermisstenfälle, weißt du, und auch dieser Fall von Mike hier, ich habe nochmal nachgeschaut, das geht um den Fall Tanja Mühlinghaus, beschreibt das plötzliche Verschwinden einer Teenagerin so, ne? Und wenn du dir das hier vor Augen führst, wie schnell halt so viele Kilometer überbrückt werden können und das auch noch einige Jahre zum Beispiel vor dem Verschwinden von Tanja jetzt hier, ne? Finde ich krass, ne? Also wie, mit welcher Dynamik da was passieren kann. Wir haben drüber gesprochen, ne? Also zu der Zeit gab es Grenzpatrouillen oder Kontrollen noch, ne? Du konntest dich einfach durchfahren und sie muss ja irgendwie da hingekommen sein.
Ja.
Das ist beängstigend, wirklich beängstigend. Und ich finde halt auch, wenn du dir zum Beispiel in dem Fall von Mike anhörst, was so der damalige Ermittler erzählt, wie das Vorgehen ist, ne? Dass die erstmal das nehmen, was sie haben und dort nachforschen. Und all diese Schritte brauchen ihre Zeit. Ne? Dann wird er das nähere Umfeld erstmal untersucht und wo diese Gewohnheiten irgendwie abgecheckt und geguckt, in welchen kleinen Bezirken sie sich möglicherweise aufhalten kann. Also diese, wer auch immer, vermisste Person. Und wenn du jetzt mal überlegst, dass gleichzeitig, und ich finde, das ist ja immer so die große Angst bei so einer Sache, in einer unglaublichen Geschwindigkeit eine Person von A nach Z gebracht wird, nicht mal nur nach B oder C oder so, sondern einfach eine riesen Distanz hinlegt, während die noch quasi so in so einem kleinen Kosmos unterwegs sind und rumwerkeln, weil sie keine andere Handhabe haben sozusagen, dann finde ich das halt einfach so beängstigend und ja, wie soll man sagen, das ist wie jetzt in diesem Fall halt einfach so dramatisch, dass dann halt einfach Familienangehörige sich 30 Jahre lang gefragt haben, wo sie ist. Natürlich war es ein fremdes Land, es war jetzt nicht irgendwie Südtirol, wo sie verschwunden ist, aber nichtsdestotrotz ganz Florenz wahrscheinlich inspiziert haben irgendwie.
Ja.
Und da rechnet doch kein Mensch mit Spanien.
Ja, ihre Eltern sind tatsächlich auch nach Florenz gereist und haben auf eigene Faust Florenz und auch Siena abgesucht.
Ja.
Tatsächlich, ne? Also die haben da wirklich viel, viel Mühe investiert. Ja, ihre Schwester sagt dann aus bei Krims, als dann die Leiche quasi identifiziert wurde, dass sie jetzt einfach froh ist, dass es eine Gewissheit gibt, ne, dass man jetzt weiß, was passiert ist 30 Jahre später.
Mhm.
Oder dass sie halt tot ist. Man hat ja keine Aufklärung, was passiert ist letzten Endes. Aber man hat zumindest eine Antwort, wo sie ist und was passiert ist. Ne, und dass sie da quasi 30 Jahre als unidentifizierte Leiche in Spanien irgendwo lag, ist natürlich, ja, das ist natürlich super frustrierend. Ne?
Ja, und dann noch begraben, weißt du?
Ja, Massengrab begraben, ist halt auch einfach nicht schön, ne, dieser Gedanke.
Ja, aber auch Massengrab ist ja, das ist natürlich total schrecklich, aber auch, dass sie dann die ganzen, in diesen Nischengräbern dann zunächst erstmal lag, jahrelang. Das finde ich halt auch, wenn du dir vorstellst, wenn ein Mensch verschwindet, dann denkst du an ihn und er wird nicht mehr gefunden, dann hat man irgendwie immer so gewisse Urängste, ne? Irgendwie tiefe Höhlen, irgendwie kleine Löcher, wie auch immer, so irgendwo verborgen an so kleinen Punkten, wo niemand achtet. Und so ein Nischengrab ist ja der Inbegriff von Grausamkeit im Prinzip, wenn du dir vorstellst, dass halt da eine Person ist und auf der anderen Seite einfach lebendige Menschen sind, die maximale Emotionen durchleben und überall suchen und rennen und machen, und weißt du? Und vielleicht noch Aushänge machen, an die Presse gehen und dabei ist halt dann die eigene Tochter in so einem kleinen Nischengräbchen, so, weißt du, das ist auch schrecklich.
Ja, ich denke bei so einem Fall natürlich dann auch an so Fälle, über die wir schon gesprochen haben, wo Leute halt spurlos verschwunden sind, Leute wie Sergei Enz oder wie Adrian Lukas, dann denke, wer weiß, vielleicht tauchen die ja dann auch nochmal irgendwann irgendwo auf, vielleicht, weiß ich nicht, in irgendeinem obskuren Land, wo man nicht mit gerechnet hätte, dass die von ihrem Verschwindeort dahin kommen, wo dann auch irgendwie schlampig ermittelt wurde, aber die Chance, dass die Familien irgendwann zumindest teilweise Aufklärung bekommen, die existiert halt noch. Und ich hoffe, dass das in diesen Fällen dazu kommt. Jetzt in diesem, ja, möchte ich natürlich wie immer die Community-Meinung hören, aber ich persönlich, ich glaube nicht an die Zugfahrt, ich glaube aber auch nicht an den großen Unbekannten. Also für mich sind da diese sechs Österreicher einfach so hart verdächtig, eben auch durch diese Landsmannschaft, die halt eben auch so die Möglichkeit zum Ansprechen geboten hätte, ne, durch dieses Nichts mitbekommen haben. Wir wollen nicht sagen, wo wir waren, und wir waren aber auch schon dreimal hier, und wir wollen aber auch nicht mit der Presse reden. So, das ist mir alles so suspekt irgendwie.
Ja.
Da würde ich tatsächlich einiges drauf wetten, dass da die Erklärung zu finden ist.
Es ist ja ein bisschen wie bei unserem letzten Fall Uwe Barschel, weißt du, wo zufälligerweise irgendwie, keine Ahnung, in der Lobby noch irgendwelche Geheimagenten rumlaufen, ein Werner Maus und wer alles noch, Waffenhandel hier und dort, weißt du, zufälligerweise an diesem Tag auch, ne, und weiß ich nicht. Also ein Gefühl hätte ich jetzt hier auch, dass sie da was mit zu tun haben. Ansonsten brauchen sie eine gute Erklärung, warum sie nicht erklärt haben, wo sie herkamen.
Ja, das ist genau das Ding. Wenn du doch einfach nichts zu verbergen hast, dann hast du auch kein Problem damit, irgendwie bei der Aufklärung von irgendwas zu helfen. Dann kannst du halt auch einfach sagen, so, ey, wir waren in, weiß ich nicht, Perpignan, wir sind dann einfach rübergefahren über die Grenze, sind dann da gelandet. Perpignan, dieser Name weckt bei mir ganz, ganz schlimme Jugendtraumata und Erinnerungen. Aber ja, gut.
Wieso?
Ja, schließen wir diesen Fall jetzt erstmal ab. Also wie gesagt, wir sind da beide, glaube ich, der gleichen Meinung, dass da diese Leute was mit zu tun haben. Wie gesagt, ihr Community, lasst uns gerne eure Meinung hören. Vielleicht kannte der ein oder andere diesen Fall schon, vielleicht die Österreicher unter euch. Haut mal raus, was ihr denkt. Und ja, wenn ihr noch kein Teil der Community seid, dann werdet das doch. Helft uns zu wachsen. Helft uns, unsere Instagram-Followerschaft ein bisschen zu vergrößern. Und ja, wenn euch gefällt, was ihr hört, bewertet uns in der Podcast-App eurer Wahl und teilt uns, ne? Teilt uns bei Instagram, teilt uns in euren Stories, erzählt von uns, startet Mundpropaganda. Wir möchten das alles noch weiter ausbauen, mal gucken, wo die Reise hingeht. Und ja, dafür brauchen wir halt euch. Ihr seid quasi unser PR-Team. Ich sag's immer wieder, wir haben kein, weiß ich nicht, Social-Media-Team, Funkhaus im Rücken, das uns irgendwie stärkt. So, das müsst ihr halt machen, müsst in Anführungsstrichen. Ne? Macht mal Welle für uns. Ja, Perpignan, da ist ein Klassenkamerad von mir immer hingefahren, campen mit seinen Eltern jedes Jahr und hat mir das immer in so schillernden Farben erzählt, wie geil es da ist und wie schön es da ist. Und dann irgendwann kam die Frage, ob ich nicht mit möchte, Sommerferienzelten in Perpignan mit 14, glaube ich, 13, 14. Wollte ich natürlich, was mir aber niemand gesagt hatte bis zur Ankunft ist, dass das ein FKK-Campingplatz ist, weil die Eltern halt krasse FKK-Anhänger waren, und das war verstörend, wenn du so deine eigene Privatsphäre schützen möchtest, dann auch irgendwie Eltern, die du, weiß nicht, 3-4 Mal die Woche siehst, auf einmal nackt zu sehen.
Leute, lasst uns das doch bitte gemeinsam vorstellen. Der junge, frische Fabian, untätowiert, Discman in den Ohren.
Ja.
Er hat gerade Freedom in den Ohren, hört DJ Bobo, kennt die Tanzmoves, hat alles auswendig gelernt, und dann dieser Blick.
Ja, mit 13.
Wie die nackten Touris da rumgurken.
In dem Alter war es kein DJ Bobo, in dem Alter war ich voll auf so Thunderdome und so Techno, so Hardcore-Techno.
Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Da gab es immer diese Compilations.
Ich liebe die.
Ich nicht, aber ich habe mir auch eine gekauft, bevor ich mich musikalisch entdeckt habe.
Ich muss mir die irgendwie nochmal alle zulegen, wenn die irgendwer von euch als am besten als MP3 hat, dann schickt mal rüber den ganzen alten Techno-Kram, so diesen ganzen, weiß ich nicht, Happy Hardcore, Thunderdome, Earthquake, Terrordrome, alles was es gibt, ich will alles haben. Aber da sind wir schon auch fast beim Track der Woche, ne? Wir hatten ja letzte Woche den Track der Woche eingeführt, oder vorletzte Woche, auf Steffens Betreiben hin. Ich hatte Trailer Park von Grayson June gepostet, großartiges Lied, das mich immer wieder mega berührt. Du hattest was du jetzt nicht ganz ernst gemeint hast. Hast du denn
diese Woche was? Ich habe das durchaus ernst gemeint, aber es war mir nur ein bisschen peinlich. Aber es lag auch einfach daran, dass es so ein einziges Lied war, womit ich mich beschäftigt habe. Und ich fand das jetzt auch nicht peinlich. Ich finde das, was dieser Typ da macht, der Dicker, das ist schon irgendwie cool. Also
okay, cool.
Das ist halt irgendwie so eine coole Nische, finde ich, irgendwie so zwischen uns Generation X Hip-Hop-Hörern und der den kleinen Kiddies, die irgendwie deine Freunde hören. Tatsächlich ist es so, dass ich gar keine Musik gehört habe aus beruflichen Gründen, weil ich gerade unglaublich viel um die Ohren habe. Nichtsdestotrotz, so viel kann ich sagen, gibt es aber ein Lied, das mir sehr gut gefällt. Zwei eigentlich. Nein, ich möchte euch drei mitteilen. Also
ich poste einmal, das dann auch. Ich poste das die Woche
mach
alles.
Mach. Einmal einen Musiker, den ich sehr gerne mag, nämlich The Mussolini mit dem Lied Satellite.
Yeah.
Es ist für mich so unglaublich fresh. Ich liebe auch diesen Beat von 38 Spash. Sehr cool.
38 Spash ist aktuell der beste Producer. Also ich habe ja jahrelang Apollo Brown übertrieben gefeiert, aber da stellt sich irgendwann, oder auch bei Sachen von Ninth Wonder, da stellt sich dann irgendwann so ein Effekt ein, dass irgendwie alles so einen gleichen Touch hat.
Genau, ja.
Apollo Brown fängt zum Beispiel immer mit diesem Knistern von der Platte an.
So ja, genau.
Immer. Und Ninth Wonder, da weißt du genau, okay, das sind die und die Drums und die gepitchte Stimme wird gleich kommen und so. Das ist auch irgendwie alles immer sehr, sehr ähnlich. Aber 38 Spash ist richtig geil.
Ja, und gemeinsam mit Moose, das ist so die perfekte Symbiose. Also mir gefällt es richtig gut. Ansonsten, ich will jetzt, ja, wenn ich alle auspacke, ist es auch doof. Ich mache noch einen zweiten. Ich liebe das Lied auch total. Ich weiß, viele haben es irgendwie so ein bisschen als Kommerz betrachtet oder wie auch immer, aber ich finde die Aussage cool dahinter. Ich mag beide extrem gerne. Also Sido, Astronaut, Hammerlied. Hammer.
Ja, ist so ein Ohrwurm, ne? Bleibt drin.
Das ist eine Top-Aussage. Ich finde den lyrisch auch wirklich komplett durchdacht geschrieben. Ich mag Andreas Burani extrem. Ich weiß gar nicht, der ist ein bisschen verschollen oder so, ne? Oder ich habe keine Ahnung.
Der ist verschollen auf jeden Fall, ja.
Genau, aber diese beiden, also das und eben dieses WM-Lied, top. Also ja, die beiden würde ich sagen.
Ja, ich habe im Prinzip auch zwei, auf denen ich so ein bisschen hängen geblieben bin die Woche. Das ist zum einen Claudine von Wu-Tang, speziell von Method Man und Ghostface, produziert von Mathematics, also nicht viel, die meisten Wu-Tang-Sachen produziert ja RZA, der hat so einen ganz eigenen Style. Mathematics hat so auf den neueren Sachen relativ viel gemacht, gemeinsam mit so einem Holländer Silver Rings. Und die Sachen gefallen mir tatsächlich auch besser als die RZA-Sachen. Hat sich auch mal selber als Rapper versucht, das Album ist ziemlich zerrissen worden, ich fand's ganz geil, aber dieser Track Claudine flasht mich übertrieben, der hat so einen krassen Flair, einfach Wahnsinn. Und der zweite ist ganz gegensätzlich null Hip-Hop, sondern ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Tori Amos, I Can't See New York. Seit langer Zeit nochmal gehört. Das war eine Zeit lang, ist das bei mir hoch und runter gelaufen. Und ich habe es jetzt irgendwie aus Zufall nochmal ausgegraben und war geflasht wie am ersten Tag. Jedes Mal Gänsehaut, wenn der Gesang einsetzt in diesem Lied. Das hat so eine relativ lange Klavier-Intro-Passage, so 2 Minuten, keine Ahnung. Und dann kommt der Gesang und diese Stimme ist einfach nicht von dieser Welt. Das ist einfach so eine überirdisch schöne Stimme. So zerbrechlich und doch stark und einfach wunderschön. Poste ich alles bei Insta in der Story.
Hammer.
Also wer, keine Ahnung, Tori Amos hört, speziell dieses Lied und da nicht mit, weiß ich nicht, Gänsehaut und senkrecht aufgestellten Arschhaaren rausgeht, der hat kein Herz, ey. Das ist.
Ja, okay. Ich glaube, ich muss da unbedingt mal reinhören. Also, Claudine kenne ich, habe ich zwar jetzt nicht mehr in den Ohren, aber das habe ich schon gehört. Und Tori Amos, Can't See New York, muss ich mir anhören. So wie du ihre Stimme beschrieben hast, muss ich aber auch noch an ein Lied denken. Und zwar die Live-Unplugged-Version von Küssen kann man nicht alleine, Max Rabe mit Namika.
Ja,
ziemlich
ja,
geil,
ja.
Ziemlich geil, weil sie
mich sie hat ja auch mehr, so eine, ja, die kann auch mehr
sie hat als eine unglaublich, ja. Ich finde eine extrem schöne Stimme auch und sie gibt da so ein, mit so diesen leichten, aha, ich kann nicht singen, ne? Aber die gibt da dem ganzen Lied so eine ganz neue Nuance, die einfach, weiß ich nicht, total Hammer ist und daran muss ich gerade denken, wie du es so beschrieben hast.
Aber ich stehe auf diese sphärisch-ätherischen Frauenstimmen, also ich kann mich erinnern, meine Mutter, die hatte immer, als ich klein war, hatte die so ein Lieblingsalbum. Das ist Sally Oldfield. Das ist auch eine richtig geile Sängerin. Und das Album heißt Waterbearer. Und der Titeltrack Waterbearer, als Kind konnte ich nicht genug davon bekommen. Das ist so, setzt mit so einem Wasserplätschern ein. Und ich habe mir immer vorgestellt, oder weil dann sie auch so eine Elfenstimme hat. Ich habe mir immer vorgestellt, wie sie dann unter so einem Wasserfall steht und anfängt zu singen. Ne? Und das hatte sowas. Sowas Magisches einfach und auch so durch die Instrumente so einen leichten Fantasy-Mittelalter-Touch und dann diese Stimme und das habe ich neulich auch nochmal gehört und ich hatte so Gänsehaut, ich war wieder so 6 Jahre alt, habe dieses Lied mit meiner Mutter gehört und habe so Salat Niçoise aus der Dose genascht und war verzaubert von diesem Lied irgendwie, ne? So der kleine Fabian wieder. So, das ist halt so geil. Das ist
auf jeden Fall eine malerische Vorstellung. Ne?
ja, übertrieben.
Ich hab übrigens, Fabian, wenn ich dir mal ganz kurz Props geben darf, ich habe ja heute so viel Liebe, ne? Neulich mal drüber nachgedacht, warum du so ein guter Erzähler bist.
Erzähl mal.
Darf ich das jetzt loswerden oder ist das zu persönlich?
Hau rein, warum?
Du weißt ja nicht, was passiert. Ich habe das Gefühl, dass ich in dir, also nicht nur, dass du das Elefantenbrain hast und bla bla bla, die Infos immer rausziehen kannst. Es geht, glaube ich, auch einfach darum, dass du nur eine sehr gute Erziehung genossen hast. Und ich habe das Gefühl, dass ihr sehr viel über Dinge gesprochen habt und so gelesen und so, weißt du? Also ich glaube, das hat auch viel mit intellektueller Bildung zu tun und kultureller Bildung. Und ich finde, dass das paart sich in so einer sehr eloquenten Art und so gleichzeitig so einem ganz menschlichen, mir fehlt jetzt das Adjektiv, bodenständigen Weltbild.
Ja, also ja, das ist definitiv was, was meine Eltern richtig gemacht haben. Also die Neugier auf Wissen wecken und Wissen zu erlangen und auch irgendwie meinen Lerneifer in bestimmten Feldern zu wecken und mich auch zu bilden. Also das war denen auch wichtig tatsächlich. Keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel in der Grundschule irgendwie dadurch angeeckt, so relativ schnell, dass ich so geschwollen gesprochen habe, weil ich das halt so kannte aus irgendwelchen Büchern und so, die ich gelesen oder vorgelesen bekommen habe. Ne? Und ich musste dann irgendwie mich erstmal anpassen, so zu sprechen, wie man halt spricht mit 6 Jahren, weißt du? So, ne? Das war halt, das weiß ich noch. Das sind noch so ganz aktive Erinnerungen, so von ersten Schultagen. Ja, das war denen wichtig und natürlich stimmt das. Und bei uns ist viel gesprochen worden über Tagespolitisches, über Kulturelles und so. Deswegen ist auch so vieles so verankert in meinem Kopf. Aber bei uns ist zum Beispiel nicht viel gesprochen worden über Emotionen und Einordnung der Emotionen. Und das ist dann zum Beispiel eine Sache, die mir unheimlich schwer gefallen ist und die ich sehr, sehr mühsam als Erwachsener oder junger Erwachsener lernen musste. Weil das einfach immer zu kurz gekommen ist. Und mittlerweile so, wenn ich dann zurückgucke, haben sich mir die Gründe erschlossen, warum meine Eltern waren, wie sie waren, aber warum sie halt auch in manchen Faktoren oder in manchen Bereichen einfach selber nicht zugänglich oder kompetent waren oder selber auch manche Dinge nicht hinterfragt. Das ist der einzige Vorwurf, den ich ihnen mache, so, dass sie in bestimmten Hinsichten nicht kompetent waren und mir deswegen keine Kompetenz mitgeben konnten. Und ich das selber ausgleichen musste durch Reflexion, aber ich werfe ihnen vor, dass sie sich selber nicht in dem Maße selbst hinterfragt und reflektiert haben. Ich kann mich an ganz viele Versuche meinerseits erinnern, speziell nachdem mein Vater gestorben ist, mit meiner Mutter, mit der ich ja ein schwieriges Verhältnis hatte, bestimmte Punkte zu klären und bestimmte Sachen anzusprechen, die ich für mich erkannt habe und die mich irgendwie wo ich gemerkt habe, dass da ich handle so und so, weil das und das passiert ist und du hast das und das getan und deswegen habe ich mich so und so entwickelt. Da wurde nie drauf eingegangen und mir wurde dann immer unterstellt, dass meine Erinnerungen nicht richtig sind. Und das hat mich sehr verletzt, weil das einfach viel, viel wichtiger gewesen wäre, über Emotionen und über Gefühle zu sprechen, als über, wie ist die Lage im Nahen Osten. Ist schön und gut, dass ich das jetzt weiß, wie in den 80er Jahren die Lage im Nahen Osten war, ne? Aber für meine Entwicklung hätte es mir mehr gebracht, diese emotionale Seite früher auszubilden. So, ich habe, glaube ich, zum Beispiel auch als Jugendlicher oder auch als junger Erwachsener, sind wir so offen, reden wir einfach drüber. Ich habe, glaube ich, auch vielen Menschen wehgetan, emotional, weil ich emotional einfach nicht funktioniert habe. Also weil ich halt einfach so ein Eisklotz, so ein inkompetenter Klotz war und das nicht einschätzen konnte, wie man Dinge richtig tut. Ja? Und das, wie gesagt, musste ich lernen. Da muss ich dir jetzt ein Kompliment zurückgeben. Ich glaube, dass ich das so gelernt habe und dass ich, wie soll ich sagen, mich in eine bestimmte Richtung entwickelt habe, hat ganz sicher damit zu tun, dass in so einer wichtigen Phase des Selbsthinterfragens du einer meiner engsten Ansprechpartner warst. Weil du immer eine sehr, eine andere und eine klarere Sicht auf bestimmte Dinge hattest, das mich oft dazu gebracht hat, so meine eigene Position zu überdenken.
Krass.
Ja.
Ja, das ist cool. Also das finde ich auch spannend tatsächlich, weil ich weiß ja, wir haben ja also sehr viele Gespräche früher geführt über, keine Ahnung, persönliche Situationen, Probleme, was auch immer, wer jetzt in welcher Krise damals war, so, ne? Aber dass ich da eine gewisse Klarheit hatte, die dir dabei geholfen hat, irgendwas dich neu zu justieren oder so, das wäre mir jetzt nicht klar gewesen. So.
Ja, du warst halt immer, wie soll ich sagen, du warst halt kein Arschloch. So, du hast nach was Bestimmtem gesucht und auch du hast du, dich auch von Rückschlägen nicht verbiegen lassen. Du hast dann auch bei Rückschlägen nicht gedacht, okay, jetzt keine Ahnung, ziehe ich mich zurück und mache nur noch Scheiße, sondern du hast immer wieder, wenn du Menschen kennengelernt und in dein Leben gelassen hast, hast du denen die gleiche Chance gegeben wie der Person zuvor, egal was für schlechte Erfahrungen du zuvor gemacht hast.
Hm.
Du hast immer diese ehrliche Suche nach deinem emotionalen Gegenstück in den Vordergrund gestellt und dich nicht beirren lassen. Und für mich war immer klar, das gibt es nicht. So, ich bin komplett für mich und wenn ich jemanden anderen in mein Leben lasse, dann hat der sich gefälligst so irgendwie in mein Leben einzufügen, ohne dass ich zu viele Kompromisse mache.
Hm.
Ich habe dann durch dich und auch durch die Art und Weise, wie du teilweise Beziehungen geführt hast, du hast natürlich auch Sachen gemacht, wo ich gedacht habe, so, wow, würde ich niemals tun, das müssen wir gar nicht drüber reden. Hm. Ne? Na, aber klar. Ich hab trotzdem dadurch dann irgendwie gemerkt, vielleicht ist es doch mehr geben und nehmen, als ich das bisher eingesehen habe und vielleicht ist auch mehr nehmen, annehmen und mehr offen sein einfach wichtig.
Oh. Das ist krass, weißt du, weil, es ist ja, wenn man so befreundet ist, als Kumpel, ne, und man sich nicht kennt, wie man ist als Partner, obwohl man zusammen lebt und die Partnerschaft sozusagen auch beobachten kann, weißt du, was ich meine, kann man sich ja dann trotzdem schlecht hineinversetzen, was man für ein Partner ist. Weil weiß ich, das meine?
Ja.
Also ich hatte zum Beispiel jetzt nie eine Idee davon, wie du in einer Beziehung bist, zum Beispiel.
Hm.
Weißt du? So, ne? Obwohl ich natürlich auch bei uns in der WG oder so, also mit deiner Ex-Freundin mal da warst oder sie bei uns mal war oder so, weißt du, das hat man ja dann trotzdem mitbekommen, aber trotzdem habe ich keine Idee davon gehabt.
Ja, ja.
Und auch trotz unserer vielen Gespräche, so. Weißt du, ich meine? Weil man ja dann trotzdem nicht involviert ist während der Beziehungszeit, was ja auch irgendwie gut ist.
Ich muss halt sagen, also so unsere Freundschaft, das war ja so, oder als unser Zusammenziehen war, da war schon auch vieles abgeschlossen für mich. Also da war diese Entwicklung schon, da war ja auch so die erste große Liebe gerade vorbei. Aber also ich glaube, rückblickend vor dieser bestimmten Frau war ich eine Vollkatastrophe. So, also ich glaube, dass es für viele doof war, mir begegnet zu sein.
Krass, ja.
So rückblickend, ne? Aber nicht, weil ich, aber einfach, weil ich es nicht besser wusste.
Hm.
Ja, das ist.
Und weil du natürlich, das hat auch viel was mit, ich meine, das ist jetzt natürlich hier ultra ehrlich alles jetzt hier, weil du ist natürlich auch, du warst einfach in einem anderen Reifeprozess auch.
Ja, und ich weißt wollte.
Weißt du, also du kannst deinem früheren Ich ja auch nicht sagen, das hast du jetzt falsch gemacht.
Nee, aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich dann irgendwann mit meiner Mutter diskutieren wollte, wo ich ganz klar zu ihr gesagt habe, pass auf, ich war früher emotional überhaupt nicht fähig. Das liegt daran, dass, also mein Vater, du weißt ja, der war nie da und ich bin, also sie hat mich quasi großgezogen und ich habe zu ihr gesagt, das lag daran, dass du emotional nicht stringent warst. So, du warst mal so und ich wusste nie, wo ich dran bin, so als Kind. Und ich konnte klare Momente benennen, wo irgendwie so Ärger über irgendwas an mir ausgelassen wurde und ich das Gefühl hatte als Kind, so 5, 6 Jahre, ich bin verantwortlich für diesen Ärger und für diese Enttäuschung und nicht erkannt habe, dass das einfach nur das an mir abgelassen wird, weil ich gerade da bin. Ne? Und über allem schwebte dann immer diese Drohung, ah, das nervt mich hier alles, dein Vater ist nur weg, alles scheiße, ich gehe. Und ich wollte halt nie, dass sie geht. Ne?
Mhm.
Und ich habe also gelernt als Kind, dass diese emotionale Verbindung, die man natürlich zu seiner Mutter hat, automatisch, dass die auf der anderen Seite schwierig ist, dass da gemischte Signale kommen und dass die offensichtlich brüchig ist, also dass die Person gehen kann.
Mhm.
Also habe ich einfach niemanden an mich rangelassen, extern, weil ich halt gelernt habe, Liebe und Verbundenheit führt zu Verletzlichkeit und das kann weg sein, wenn die Person sich entscheidet zu gehen.
Mhm.
Und deswegen habe ich einfach das nie gesucht und wollte halt irgendwie nie das zulassen und deswegen war ich, glaube ich, emotional sehr, sehr schwer verfügbar und habe halt Sachen gemacht, die scheiße waren, weil ich aber auch nie erkannt habe, dass es scheiße ist. Ich habe mich geschützt.
Mhm.
Und dann kam eben Sommer 2005 die erste große Liebe, und ich konnte diesen Selbstschutz nicht aufrechterhalten, weil die halt einfach das komplett niedergerissen hat.
Ja, ist verrückt. Also das, was du da als Selbstschutz oder was du bei mir als Offenheit bezeichnet hast, glaube ich, war auch teilweise bei mir im Fall, meinem Fall, wenn du so sagst, auch fehlender Selbstschutz tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also weißt du, also das, was du ganz bewusst irgendwie als Abwehrmechanismus aufgebaut hast, um dich selbst zu schützen irgendwie, ich glaube, das war so ein bisschen auch ein Grund, warum ich dann irgendwie anders tickte.
Interessant. Und was denkst du, woher das kommt? Also dieser fehlende Wille zum Selbstschutz? Ich übrigens,
ich weiß
übrigens
nicht, ne,
muss ich kurz anmerken, das ist ja hier gerade geht ja gerade in eine Richtung, die überhaupt nicht geplant war im Ablauf, aber ich finde es richtig gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde nicht von einem fehlenden Willen sprechen, sondern einfach von einer, weiß ich kann es gar nicht beschreiben, ich kann es auch nicht erklären so richtig, aber ich glaube so, dass mir so eine so ein strategisches Vorgehen sozusagen, um mich selbst zu schützen, um mich aus der Gefahrenzone zu bringen, in den Bereichen, das war für mich irgendwie nie Thema oder so. Weißt du, das war so für mich, weiß ich nicht, das war gar nicht auf meinem Horizont.
Ja, aber das spricht doch dann dafür, dass du in einer gewissen emotionalen Stabilität aufgewachsen bist, und das ist doch super.
Ja, ja, nee, das, also wird, ja.
Also, wie gesagt, ich kann mich da auch teilweise noch dran erinnern, ne, so.
Ich habe das, muss ich aber auch dazu sagen, niemals so analytisch reflektiert, weißt du?
Das ja, ist jetzt, also tut man ja irgendwann, wenn man sich so fragt, was stimmt eigentlich nicht mit mir, wenn man schon bewusst merkt, dass man manche Dinge halt irgendwie komisch macht und anders macht als andere, ne?
Ich glaube, du hast mit einem Punkt, was mich da vielleicht fundamental unterscheidet, tatsächlich recht gehabt, dass du gesagt hast, dass ich immer auf der Suche war nach einer Sache, weißt du? Ganz, und ich glaube, das hat halt einfach auch es komplett negiert, überhaupt an sowas wie einen Selbstschutz zu denken, weil das sind zwei verschiedene Haltung für mich, so, weißt du? Also ich war gar nicht so sehr egozentrisch oder so auf mich selbst fokussiert, als dass ich hätte einen Selbstschutz kreieren müssen, während ich eigentlich auf einer Suche bin. So. Ne? Also natürlich in Teilbereichen, ne? Also man kann ja nie irgendwie hier absolut sprechen. Jeder hat irgendwie ein Stück weit Selbstschutz, ein Stück weit, ne? Man hat ja ganz viele Facetten, aber ich glaube, dass halt dieser Part bei mir nicht so ausgeprägt war, und bei dir war es dann wahrscheinlich andersrum.
Ja, ja. Also, keine Ahnung, ja, es ist halt auch schwierig gewesen, ne? Also allgemein empfinde ich Kindheit und Jugend als total schwierig, weil ich ja immer dieses Ding hatte, dass ich schon zu meinem Vater irgendwie aufgeschaut habe, aber zeitgleich irgendwie keine richtige Verbindung hatte, dadurch, dass der so oft weg war, ne? Zwischen 7 und 10 war der einfach 3 Jahre fast komplett gar kein Teil meines Lebens, so, ne?
Das ist krass.
Weil der einfach nur irgendwie im Ausland am Start war. Und wie gesagt, meine Mutter instabil, auch nichts anderes gewöhnt von zu Hause, von ihren Eltern, wenn ich das jetzt wieder weiter analysiere. Familie väterlicherseits nicht existent, ne? Also es gab halt nie so diese Einbettung. Es gab zwar natürlich auch viele schöne Zeiten, aber halt auch oft Zeiten, wo man sich so die Identität irgendwie selber zusammenbasteln musste, weil die halt nicht vorgegeben wurde, ne?
Und aber
ja, entschuldige, was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, dass du dann, also das ist so, wie du es beschreibst, irgendwie auch wie so eine Formel, die irgendwie auch dazu führt, dann so zu sein, wie du dann so bist, was so Emotionen betrifft und deine Gefühlswelt oder diesen Schutzraum, den du vorhin beschrieben hast. Aber auf der anderen Seite bist du ja auch kein Arschloch geworden. Das finde ich ja irgendwie auch interessant. Weißt du? Also, dass man halt, also das, weißt du, du bist ein Typ, dich kann ich auch jederzeit anrufen, du bist ein sehr guter Freund, der immer am Start ist, weißt du, ich meine? Egal, worum es geht. Und das zeigt ja auch, dass du gleichzeitig einfach auch, du hättest ja auch auf andere Bereiche deines gesellschaftlichen Lebens oder sowas beziehen können und halt einfach komplett Ego-Dinger nur machen können. Aber so bist du ja auch nicht. Du bist ja ein sehr sozialer Mensch auch, weißt du?
Ja, mir war auch Loyalität, also so Leuten gegenüber, die mir wichtig sind, auch immer super wichtig, ne? Also das ist auch so. Keine Ahnung, wie das sich entwickelt hat. Wahrscheinlich irgendwie durch die, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass man dann irgendwie so als Vorbilder dann tatsächlich auch irgendwelche, ja, sich, weiß ich nicht, Filmfiguren genommen hat. Und in meinem Beispiel, oder in meinem Fall war das wirklich vielleicht noch ein bisschen extremer als bei dir, dass ich halt wirklich, ich bin wirklich so krass mit Filmen aufgewachsen, ne? Weil ich habe jeden Tag irgendwas geguckt. Meine Mutter ist dann, wenn überhaupt, abends nach Hause gekommen. Mein Vater war gar nicht da und ich war so den Tag über auf mich gestellt und habe dann so mein Ding gemacht. Und ich habe mir dann da so quasi meine Vorbilder gesucht. Und das waren dann in der Regel so diese liebenswerten Anti-Helden, weißt du, die so ein bisschen auf alles scheißen, aber auf die man halt sich verlassen kann, wenn es drauf ankommt. Und das hat mir aber auch mein Leben total schwer gemacht, teilweise so in der Schulzeit, weil ich dann auch mit so einer Attitüde eben durch die Gegend gegangen bin teilweise und mir halt auf der einen Seite so nichts sagen lassen wollte, weil ich halt irgendwie diesen Anti-Helden-Status total cool fand. Aber das war halt in Wahrheit alles nur Identitätssuche irgendwo, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber interessant, sehr, sehr cooles und sehr persönliches Gespräch. Das sollte jetzt gar nicht in diese Richtung gehen mit dem Track der Woche, aber
cool. Nee, aber sieht mal, wozu Musik führt. Und ich finde, das war jetzt mal wirklich ein ungefährer Vorgeschmack von Stockbrot. So stelle ich mir das vor.
Ja, so stelle ich mir das auch
vor. Also das muss nicht immer persönlich sein, aber halt in Rubriken, ne? Und mit so einer Intensität.
Ja, auf jeden Fall. Aber das sind so die Gespräche, die ich auch einfach liebe. So, und ich finde das auch cool, dass das so sich organisch entwickelt und dass das auch uns vor unseren Zuhörern auch einfach nicht, wie soll ich sagen, peinlich ist, also dass man das einfach mittragen und mitteilen kann. Ne? Ich habe heute noch so eine Nachricht bekommen, die mich wieder total gerührt hat, wo jemand geschrieben hat, dass wir ihr akut durch so eine Phase von Angststörungen helfen, weil irgendwie unsere Gespräche und unsere Stimmen irgendwie so eine beruhigende Wirkung haben. Ne? Und ich denke halt, auf dieser Basis macht das für uns auch dann irgendwie wieder Spaß, auch Dinge zu teilen, die für uns irgendwie persönlich und emotional sind, weil wir einfach wissen, wir haben auf manche von euch irgendwie eine sehr persönliche Wirkung und eine sehr positive Wirkung, und da fällt es einem dann auch umso leichter, so in die Tiefe zu gehen und so in der eigenen emotionalen Schublade zu kramen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich finde, es bleibt schon immer noch ein schmaler Grat. Also ich finde, man sollte auch nie zu viel von sich preisgeben, weißt du? Ist meine persönliche Meinung. Aber in vielen, vielen, vielen Bereichen kann man doch einfach aus seinem Erfahrungsschatz sprechen und aus seinen Erfahrungen. Und ich glaube, wir haben halt einfach ein sehr humanistisches Weltbild. Wie gesagt, bodenständig irgendwie mit auch noch wirklich mit einem Wertesystem, was so ein bisschen 80s ist, aber irgendwie, weißt du, aber irgendwie halt, wo man auch hinterstehen kann und was mit so einer gewissen Einfachheit belegt ist, weißt du, und ich glaube halt, dass das uns auszeichnet, und wir sind keine Ahnung, keine hippen, irgendwas bunten Leute, sondern reden dann einfach frei raus. Und also ich freue mich auch immer tierisch, wenn man dann irgendwie solche Rückmeldungen bekommt und merkt, dass man halt damit irgendwie auch Leute abholen kann.
Ja, voll. Also ich sag dir ganz klar, meine Grenze, weil du jetzt gesagt hast, es ist so ein schmaler Grat, was redet man, wie persönlich möchte man sein? Also für mich persönlich ist so, meine Grenze habe ich mir neulich überlegt, so Sachen wie so Beziehungs- und Familienstatus, da möchte ich nicht drüber sprechen, weil ich dann nicht mehr über mich selber spreche. Weißt du, dann
ja, genau.
Dann würde ich über jemand anderen sprechen müssen. Gut, was Familie angeht, so habe ich ja schon mal erzählt, so ihr wisst, ich habe technisch gesehen einen Sohn, zu dem ich seit Jahren keinen Kontakt habe, aber auch wenn jetzt eine neue Familie, wenn jetzt irgendwie neue Planung käme, andere Kinder, irgendwas, ich würde das gerne dann privat halten, weil das eben dann Dinge sind, die nicht mich betreffen. So.
Es aber, gibt einfach, ja.
Aber was mich betrifft, da habe ich keine Scheu und keine Berührungsängste.
Ja, also wir haben über Schutzräume gesprochen, und in dem Fall ist es für mich natürlich also schon so ein innerer Schutzraum, den ich jetzt nicht irgendwie groß abgesteckt habe für mich mit irgendwelchen Rahmenbegriffen, die ich festgelegt hätte oder so, sondern einfach für mich sagt mir dann meine innere Stimme bis hierhin und nicht weiter, und dann ist gut so, ne? Und das ist dann hier vielleicht so mein Schutzraum. Vielleicht kann man es so sagen. Jetzt haben wir Musik. Wir hätten noch so ein paar Kategorien übrig. Ich hätte auf jeden Fall nur Lust.
Ja, pass auf. Ich würde sagen, trotzdem, das Q&A, die Fragen, die schieben wir auf die nächste gemeinsame Folge. Das sind ja
aber schon, das ist erst in 3 Wochen, Digga.
Ja, aber das ist echt relativ viel. Wir machen Was wäre wenn, und wir machen One Love und Dislike.
Okay, wie du willst. Dann fangen wir an mit einem Dislike.
Ich habe keins. Ich finde alles gut gerade.
Du findest alles gut. Okay, dann lege ich los. Ich habe... Scheiße, ich habe 5 Dislikes. Okay, Denn ich hau die jetzt so der Reihe nach raus. Leute, ihr hört mich eine Weile nicht. Ist gelogen, habe ich vorhin schon erklärt, ist egal, trotzdem. Also, was ich wirklich überhaupt nicht leiden kann, ist Zeitdruck.
Ja, ist scheiße.
Ich hasse Zeitdruck. Nummer eins. Dann heute noch erlebt, was ich auch überhaupt, also jetzt eher so aus dem Alltag gegriffen, wobei Zeitdruck hat man ja auch irgendwie jeden Tag. Ich hasse es, wenn du irgendwo hergehst, du bist vielleicht sogar noch frisch geduscht, irgendwie du fühlst dich gut, dies, das. Und auf einmal kommt dieser eine muffige Geruch und du kannst ihn nicht zuatmen und denkst, Mist, bin ich irgendwo reingetreten oder was ist das? Kennst du das?
Ja, also.
Meistens ist das dann irgendwie, weil die Müllabfuhr gerade da war oder irgendwie sowas. Aber es gibt dann diese zwei Minuten, wo du denkst so, Mist, ich kann so nicht bei der Arbeit erscheinen oder ich kann nicht irgendwie, oder wo ist das? Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt nochmal duschen. Weißt du?
Ja.
Da kriege ich die Vollkrise. Ja, jetzt soll ich jetzt alle rausballern, weiß ich auch nicht. Ja, nee, dann weißt du was, dann mache ich nur noch eins. Wenn ich nicht weiß, was ich in unserem Shop bestellen soll, das nervt mich auch total. Ich habe heute schon wieder nach den Designs geguckt und dann wusste ich nicht, welches. Ich fand schon ein paar cool.
Ja, ich habe auch überlegt, ob ich für unseren nächsten Auftritt nächste Woche Samstag, 7.9. im Heimhoftheater in Burbach, kommt vorbei, wenn ihr das noch kurz entschlossen schafft. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich da was aus unserem Shop, wo noch bis zum 2.9. 20% auf alles ist,
Achtung, Werbung.
bestelle und mir was anziehe. Mal gucken.
Also wir haben die Wahl zwischen Fabian kommt mit Klamotten von uns oder er zieht sich nichts an, hat er gerade gesagt. Ich habe Zeugen.
Ja, genau. Ja, bald sehen. Also das ist aber natürlich auch ein reales Problem, dass man nicht weiß, was man da bestellen soll, weil da die meisten Sachen total geil sind. Das ist tatsächlich cool.
Ja.
Aber wo wir jetzt gerade bei schlechter Schleichwerbung für unseren Shop waren, möchte ich ganz kurz noch an die reale Werbung anknüpfen und möchte mich bedanken. Wir machen ja seit 2 Wochen Werbung für Holy, für diesen Getränkehersteller. Und ja, ihr könnt da über den Code Blutrausch5 können Neukunden 5 Euro sparen, über Blutrausch können Bestandskunden 10% sparen. Und ja, ihr habt da wirklich sehr, sehr fleißig bestellt und dafür möchten wir uns auch bedanken, denn das wirft natürlich dann ein gutes Licht auf uns bei Holy so als Werbepartner. Ich bleibe einfach bei dem, was ich von Anfang an gesagt habe. Ich will euch gar nichts andrehen und aufschwätzen. So, wenn ihr einfach generell Interesse habt an der Produktpalette, es gibt da so Rehydration und Energy Drinks und Eistees. Ich persönlich finde die tatsächlich wirklich sehr, sehr erfrischend. Ich trinke eigentlich jeden Tag irgendwas aus dem Sortiment. Wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt, würden wir uns freuen, wenn ihr weiter über unseren Link bestellt. Den findet ihr auf der Insta-Seite. Ja, und einfach danke dafür, dass ihr das bisher so in regem Maße getan habt.
Auf jeden Fall, da kann ich mich nur anschließen. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ich bin ja so der Wassertrinker normalerweise, aber ihr kennt ja bestimmt die Aussage, ich brauche mal was mit Geschmack. Und das habe ich halt auch und seitdem ich Holy kenne, häufiger. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man weiß, dass was man trinkt irgendwie auch gesund ist. Also zumindest halt nicht irgendwie so eine Zuckerblöre, wo du gar nicht weißt, was drin ist und irgendwie mit ganz wenig Kalorien und halt, weiß nicht, ist ein cooles Konzept. Also es ist irgendwie, macht das Spaß, das zu konsumieren, weil das halt irgendwie, wie ich finde, halt irgendwie nett aufbereitet ist, schön verpackt ist, aber halt auch coole Geschmacksrichtungen hat, auf die man selbst so nicht kommt. Und ich mag es, mich zu überraschen und überraschen zu lassen. Heute hatte ich zum Beispiel Apple Green Tea und das war auch ziemlich geil.
Den hatte ich gestern Abend und den fand ich auch ganz cool. Aber ja, was die Tees angeht, Lime, Matcha, Mint, also so eine Grüntee-Basis und dann Limette, Minze, ich finde, es gibt wirklich nichts Erfrischenderes, wenn du den so über Nacht im Kühlschrank kalt werden lässt und dann so 1-2 Eiswürfel reinballerst, gerade jetzt bei dem heißen Wetter. Das ist wirklich mit absolutem Abstand meine Lieblingssorte und wirklich selten ein so erfrischendes Getränk getrunken, ohne Scheiß.
Und übrigens, um hier jetzt nur eine kleine Bridge einzubringen, dass ihr uns hier so toll, also uns so dabei zuhören könnt, wie sehr wir begeistert sind von Holy, haben wir natürlich unserem technischen Sponsor oder Partner T-Bone zu verdanken, die so nett waren, uns mit der Technik auszustatten, durch die wir hier sprechen und mit der wir uns hier hören.
Absolut. Und wo wir eben auch bei Live-Geschichten waren. Es gibt noch 2 weitere in diesem Jahr, einmal in Hamburg und einmal in Krombach, in der Krombacher Brauerei, wo wir unseren Geburtstag feiern. Zuhörer wissen, ich liebäugle damit im Januar meinen Geburtstag zu feiern im Laufe von so einem Live-Abend dann irgendwie im Kölner Raum und es wird darauf hinauslaufen, dass man uns im Februar in Berlin live erleben kann, wenn man das denn möchte.
Ich sag mal so, Ich hätte gern paar Schrippe, wa?
Eine Schrippe.
Eine Schrippe.
Ja. So, jetzt, was wäre wenn? Das ist natürlich B geworden und hau mal raus.
Ah ja, warte, da muss ich gerade nochmal nachschauen. Ich glaube, ich weiß, was das war, aber ich wollte es gerade nochmal ganz kurz. Warte, ich habe da nochmal reinhören müssen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich die sortiert hatte. Ich öffne gerade mal die Datei. Also, Fabian B. Das heißt auch, liebe Leute, dass ihr euch nicht manipulieren lasst. Na toll.
Hast du es wieder versucht, ja?
Habe ich nicht, aber so ein bisschen so unterschwellig. Hätte ich schon gedacht, dass ihr es checkt da draußen. Es wäre halt lustig gewesen. Na egal. Die Frage kommt noch irgendwann vielleicht. Fabian, was wäre, wenn du eine Sache an dir ändern könntest? Welche wäre das?
Eine Sache an mir ändern könnte?
Mhm.
Weiß ich echt nicht. Ich bin rundherum zufrieden eigentlich.
Warte mal, ich musste kurz 35 Sekunden lang gähnen. Das ist voll langweilig. Die Antwort muss irgendwas Richtiges sagen.
Würde, also jetzt so eine Sache, also quasi an meinem Charakter oder an meinem
Erscheinungsbild. Du kannst, wie du magst.
Ich hätte gern Vollbart. Also das wäre natürlich geil. Ich hätte wirklich gern einen Bart. Ich habe so einen Bartwuchs wie so ein kleines Kind. Das ist wirklich grauenhaft. Okay. Das stört mich sehr.
Und charakterlich oder irgendwie... Kann auch sein, du kannst auch wünschen, einen vernünftigen Musikgeschmack zu haben, also was zumindest diesen Technokram betrifft oder sowas.
Ja, vielleicht würde ich gerne noch diese Augenringe wegradieren. Ich habe ja mal bei einer großen deutschen Behörde gearbeitet und meine Abteilungsleiterin hat mir unterstellt, dass ich am Wochenende auf irgendwelchen Drogenpartys feiere und ich habe dann einfach gesagt, nee, sorry, ich habe einfach Augenringe. Das ist einfach Veranlagung. Ja, die würde ich wahrscheinlich wegstreichen. Und ja, sonst fällt mir echt wenig ein.
Ja, das war cool.
Rundrum zufrieden.
Sehr gut, so muss das sein.
Was würdest du denn ändern, wenn Tip-top. Du könntest? Hast du dir wahrscheinlich keine Gedanken drüber gemacht, ne?
Ja, doch, ich habe ja also vorhin auch erst, das ist eigentlich dumm, solche Fragen zu stellen, ehrlich. Ich muss mit sowas rechnen. Also wie ich jetzt über meinen Dislike-Zeitdruck gesprochen habe, irgendwie kriege ich es immer wieder hin, dass ich halt irgendwie unter Zeitdruck stehe. Ich würde mir das gerne irgendwie abgewöhnen. Das ist halt auch regelmäßig ein Vorsatz, aber irgendwie ist es schwierig und nervt mich aber auch und ja, weiß ich nicht. Das wäre so, ist so eine Sache, die nervt mich persönlich so und das hätte ich gerne nicht. Ja, ich bin, glaube ich, viel zu oft so, mache ich Dinge mit einer heißen Nadel und das ist, glaube ich, nicht gut.
Ja.
So, ja.
Das kommt, das kommt immer so auf den Lebensbereich an, aber ich bin zu oft auch so, ja.
Ja. Was so mein Äußeres betrifft, ich würde ganz gerne, ich liebe ja Sonnenbrillen. Und ich habe aber leider gar kein Brillengesicht.
Mhm.
Und es gibt so immer wieder coole Modelle, wo ich sagen würde, boah, cool, ne? Also auch da bin ich jetzt kein Sammler, aber ich sehe halt immer wieder coole Modelle und dann probiere ich die an und denke mir so, ja, nein.
Einfach tragen, einfach anziehen.
Passt nicht. Ja, mache ich in der Regel auch. Ja, das wäre es eigentlich.
Tja, ja. Das ist doch schön. Ich finde, das eine richtig runde Folge geworden jetzt für deine 2 Wochen Pause. Also wir haben irgendwie, sind richtig geil abgeschweift. Wir haben so die Anfangsfrage, wo ich gespannt bin, was da so rauskommt aus der Community. Wir haben einen coolen Fall gehört, wo ich auch gespannt bin, was da so aus der Community kommt. Wie gesagt, bitte tragt auch dazu bei, dass die Community wächst. Macht bitte ordentlich Werbung für uns.
Yes, ja.
Das ist irgendwie so das Wichtigste oder das ist für uns am wichtigsten. Wir lieben es, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns, dass ihr uns treu zuhört und wir würden uns halt einfach freuen, wenn das ganze Ding noch ein bisschen auch weiter wächst. Das war jetzt ein richtig geiles Jahr so mit diesem Radio-Ding, womit man im Vorfeld nicht rechnen konnte, dann mit der Chance live aufzutreten und auch mit der Chance Werbung für irgendwas zu machen, also für Produkte, hinter denen wir auch stehen. Also das geht schon in eine Richtung, mit der wir niemals gerechnet hätten. Wir möchten aber da einfach auch diesen Weg natürlich weitergehen. Das können wir eben nur mit eurer Unterstützung.
Ja, auf jeden Fall. So sieht's aus, Leute. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Vielen Dank fürs Zuhören erneut. Das war, wie ich finde, auch eine richtig coole Folge. Hat Spaß gemacht. Fabian, vielen Dank fürs Präsentieren. Ich fand den Fall krass. Ich finde die ganze Story um Lanovia einfach auch richtig krass. Ich finde die ganze Geschichte einfach unheimlich und beängstigend und leider so realitätsnah vermutlich und wir haben ja auch viele Exkurse zu anderen Fällen noch gemacht und leider auch zu dem heutigen, der bei uns in der Heimatstadt passiert ist. Ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.